Ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung, zum Datenkanal.
Zur neuen Ausgabe. Hallo zusammen.
Noch nicht hören, aber das kriegen wir sicherlich noch hin.
Also,
wir sitzen heute hier zur 55. Sendung des Datenkanal.
Wow, also doch wieder mal eine runde Zahl in dem Sinne oder eine Grenze geschafft. Sehr schön.
Genau, und heute haben wir uns einen Studiogast wieder geholt. Der Gast, der bei uns sitzt, ist der Michael Selle.
Hallo.
Ja. Hallo. Genau, wir können mal kurz gucken, denn wir haben jetzt die Probe nicht gemacht.
Ah ja, genau.
Ja, die Sprechprobe, aber super, sieht gut aus auf dem Pegel.
Okay,
genau. Na, dann kommen wir ja gut hin.
Ja, wenn es um digitale Themen in Jena geht, ist Michael Selle wahrscheinlich so der erste Ansprechpartner.
Aber nicht der Einzige.
Nicht der Einzige, natürlich nicht. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind Sie CIO der Stadt Jena?
Ich war es.
Okay.
Aha. Genau, bis vor einem guten Jahr. Und dann haben wir in der Stadt noch mal ein bisschen umsortiert, weil alle Themen, die so mit externer Kommunikation zu tun hatten, gebündelt wurden wieder im Bereich des Oberbürgermeisters. Und dort ist also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, alles, was Web und Social Media betrifft und auch so die konzeptionellen Dinge, die nach außen gerichtet sind, aber eben auch sowas wie Städtepartnerschaften und Events und Protokoll und auch die Stadthistoriker sind bei uns mit dem Team. Ne? Und wir bündeln im Grunde so alle möglichen Funktionen, die mit Dialog nach außen im weiteren Sinne irgendwie beschäftigt sind.
Kann man sich das so wie Public Relations vielleicht vorstellen oder ist das gibt es da noch was eine zweite Gruppe, die sowas macht?
Naja, PR ist ja im Grunde Öffentlichkeitsarbeit, faktisch fast in der wörtlichen Übersetzung, wobei natürlich in so einer Stadt immer nochmal andere Spielregeln natürlich gelten. Also es gibt jetzt kein Produkt, was vermarktet werden muss, sondern es gibt natürlich eine Vielfalt von Kanälen und auch von Informationen, die nach außen gehen müssen. Aber wir haben natürlich tatsächlich auch den klassischen Pressesprecher, der eben nach außen insbesondere eben mit den Medien kommuniziert und nach außen gerichtet arbeitet. Aber wir haben eben auch ein Team, was unsere Social-Media-Kanäle befüllt und mit Informationen aus den verschiedensten Quellen. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass also diese Bereiche alle, also Stadtmarketing, klassische Presse- oder Medienarbeit und Web und Social Media sehr eng zusammenarbeiten. Dadurch, dass sie eben jetzt dort gebündelt sind und wir natürlich auch in der Stadt damit auch für die Verwaltung selber und für die Eigenbetriebe eben natürlich auch noch ein bisschen besser wahrnehmbar sind und natürlich auch manchmal kürzere Wege haben, was so Abstimmungsbedarfe betrifft zwischen den einzelnen Kanälen.
Okay, und ich meine, das Thema unserer Sendung soll ja die digitale Stadt Jena sein. Und da gab es ja jetzt schon einige Punkte, die da angeklungen sind. Also was mich mal so interessieren würde am Anfang ist, auf welchen sozialen Kanälen ist denn Jena vertreten?
Naja, wir haben vor ungefähr 2 Jahren haben wir begonnen, sozusagen die einzelnen Social-Media-Kanäle zu bespielen. Wobei man immer sagen muss, wir haben in dem Sinne gar keine explizite Social-Media-Redaktion, sondern wir sind natürlich, das ist vielleicht überhaupt nochmal so eine Grundsatzfrage, wir sind immer angehalten, also auch barrierefrei zu informieren. Das heißt also, jemand, der nur auf die Webseite geht oder vielleicht auch nur eine Printausgabe einer Zeitung bekommt, soll nach Möglichkeit auch die gleichen Informationen enthalten, wie jemand, der eben ein Digital Native ist und sich quasi nur in der digitalen Welt bewegt. Und insofern schauen wir immer, dass wir, wenn es irgendwie geht, auch alle Kanäle gleichmäßig bespielen. Also wir haben eine Information, die erscheint als aktuelles Meldung auf der Webseite, die wird an die Printmedien gegeben. Wir gehen mit Facebook oder Twitter auf diese Informationen, multiplizieren sie dort, also erhöhen im Grunde so ein bisschen die Reichweite.
Ja.
Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist beim Thema Social-Media-Kanäle dann natürlich, dass wir dass wir dort natürlich immer Interaktion haben, ja, die wir auf der Webseite nicht haben, sondern dort kriegen wir natürlich Feedback und mal mehr und mal weniger. Und man muss auch klar sagen, wir haben da jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren auch ein bisschen rumexperimentiert, mhm. ja, welches Medium wofür gut funktioniert, welcher Kanal sich bewährt. Also wir haben eine ganze Reihe Blogs eingerichtet, ne, über den, wo wir Projekte begleiten, einzelne Themen auch ein bisschen ausführlicher darstellen können, wo man eben drüber diskutieren kann. Und wir haben einen YouTube-Kanal, also da passiert im Moment sporadisch immer mal was, ne, dass wir mal irgendwo ein Video produzieren, was dort eingespielt wird. Also, sag mal, es ist so ein bisschen Trial and Error und wir sind darauf angewiesen, dass wir Feedback sozusagen von den Nutzern, von den Bürgern, von den Leuten kriegen, dass die uns sagen, wo geht's für sie hin, was wollen sie wirklich genauer hören.
Mhm. Also das heißt, der Aufruf an die Jenaer Bevölkerung da draußen, wir werden das also im Nachgang zu unserer Sendung die verschiedenen Kanäle mal mit verlinken. Schaut ihr euch an und dann schreibt man irgendwie zurück. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man sozusagen dann was zurückmelden? Also gibt es auch wirklich Leute, die zum Beispiel bei Twitter antworten oder die irgendwie Facebook antworten oder auch kommentieren bei YouTube? Ist da irgendwie eine Aktion da und wie sieht die aus?
Na, es ist vom Thema abhängig natürlich. Also die Reichweite der einzelnen Informationen ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt auch keine riesigen Werbekampagnen beispielsweise für Facebook gemacht, haben jetzt so gerade mal knapp 2000 Follower, was jetzt mal bezogen auf 100.000 Einwohner nicht viel klingen mag, aber wir haben bestimmte Artikel oder bestimmte Informationen, die haben plötzlich faktisch aus dem Nichts auch mal eine Reichweite von 5.000 oder 6.000, ne, und werden ganz schnell fortgeschrieben und daran merkt man eben, dass der Kanal eben doch beobachtet wird und wahrgenommen wird. Ja, und dann gibt es natürlich immer so bisschen brisantere Themen, da findet dann schon auch mal Diskussion statt, aber man muss ganz ehrlich sagen, es hält sich eigentlich im Großen und Ganzen in Grenzen. Ich glaube, es ist auch wirklich kein Medium, in dem man komplexe Stadtprobleme diskutieren kann. Es gibt mal Nachfragen, irgendwelche Verständnisfragen, ja, es gibt auch mal eine etwas polemischere Anregung zu einzelnen Themen, die wir so veröffentlichen, das liegt in der Natur der Sache und wir versuchen darauf auch immer sachlich zu reagieren, also wir haben uns für uns selber so als Credo gegeben, wir sind sachlich, freundlich und kompetent, ja, klingt ein bisschen tröge, aber so als man schreibt man sich ja manchmal so über seinen Bildschirm, ja, wie reagiere ich jetzt, ne, und glaubt, das ist so als Grundsatz, damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Ne? Wir versuchen uns eben sachkundig zu machen, auch bei unseren Fachkollegen, wenn wir eben Informationen brauchen. Und wir versuchen eben wirklich auf der Sachebene und mit allen möglichen Anfragen oder auch natürlich mit Kritik eben umzugehen. Ne? Das ist so das Grundprinzip. Aber wenn man wirklich mal komplexere Sachverhalte diskutieren will, ich glaube, dann ist es nach wie vor am besten, man setzt sich mal an einen Tisch und kann sich in die Augen sehen und sieht neben dem Eindimensionalen, nämlich einer Schriftsprache, auch noch den Menschen und seine Körpersprache und seine Schweißperlen auf der Stirn oder so, ne? Also die wir ja selber dann auch haben, wenn es mal ein bisschen ernsthafter wird.
Ja, ich denke, das haben wir ja auch verschiedentlich hier im Datenkanal schon diskutiert, das Problem dieser eindimensionalen Schriftantwort, was sehr, sehr schnell zu Missverständnissen kommt und auch dann sich schnell auch zum Teil hochschaukeln kann, dass man sozusagen die Gegenseite antwortet irgendwas, das wird wieder missverstanden und auf einmal hat man einen Konflikt, der initial gar nicht so gemeint war. Und das stimmt deswegen.
Ja, und Geschwindigkeit ist natürlich nicht alles. Ne? Und na klar, verführen einen diese Medien dazu, immer ganz schnell zu reagieren und ganz schnell auf irgendeine Frage zu antworten. Also ich bin da auch persönlich nicht frei davon. Aber manchmal muss man dann auch mal bewusst sagen, so halt, jetzt muss man mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Jetzt muss man mal ein bisschen genauer nachdenken oder man muss mal drei Sätze am Stück auch nicht ausformulieren und sie sich vielleicht auch nochmal durchlesen, bevor man auf Enter drückt, ne? Bevor sie veröffentlicht werden. Und dann immer noch im Hinterkopf zu haben, naja, habe ich die Frage richtig verstanden, ne? Oder habe ich die Anregung oder die Kritik richtig verstanden? Ne? Ist das jetzt wirklich das Problem von dem Gegenüber? Ne? Das kennt man ja aus dem Privaten auch. Ne? Ja, Liebling, der Kühlschrank ist leer. Ne? Was heißt das eben? Ne? Das heißt, kann heißen, geh einkaufen oder ich bin traurig, weil ich nichts zu essen habe oder schick doch mal den Sohn los. Also ne, da gibt es ganz viele Antwortmöglichkeiten auf so ein einfaches Imperativ oder auf so eine einfache Feststellung.
Ne? Mir fiel jetzt nur gerade ein, ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung eingeladen, wo auch der Ministerpräsident mit dabei war und er hatte nur sozusagen von seinen initialen Twitter-Erfahrungen berichtet, wo also auch ihm jemand mal nur geraten hat, um auf Twitter zu gehen, weil da ist ja quasi die Zukunft und da muss man da sein. Und er meinte auch, am Anfang hat er wohl so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und also es bis zu dem Punkt, wo ihm einer seiner Söhne wohl mal beiseite genommen hat und hat gesagt, Vati, such dir mal irgendwie ein anderes Hobby. Ja. Und auf der anderen Seite ist er jetzt, also das meinte auch, also jetzt irgendwie in der Zeitung wird er jetzt so dargestellt, als der Twitter-König Thüringens oder vielleicht manchmal sogar Deutschlands. Also das ändert sich ganz schnell. Man muss eben doch eben Erfahrung machen auf dem Gebiet.
Ja, ja.
Und das Trial and Error, denke ich, ist schon ganz sinnvoll.
Also mein Medium ist es ja auch nicht. Also muss ich mal ganz klar sagen. Ne? Also diese Verkürzung auf die 140 Zeichen und auf diesen Zwang, sich auf sowas auf so zu komprimieren. Ne? Also ich habe ständig immer sozusagen irgendwie das Bedürfnis, irgendwie ausführlicher zu antworten oder mal irgendwo auszuholen. Mag sein, dass in der Kürze die Würze liegt und manche Dinge sicherlich auch kurz formuliert gut ankommen. Aber mehr als wirklich eine Statusinformation, ja, ich habe das und das gesehen, das und das wahrgenommen, ich habe einen Link zu einer Veranstaltung oder ein Foto oder irgendwas, was man eben postet. Also viel mehr kommt mir ehrlich gesagt da nicht aus der Feder. Ja. Und ich bewundere alle, die da wirklich einen stringenten Dialog oder eine stringente Unterhaltung über dieses Medium hinkriegen. Also da habe ich wirklich echt einen Respekt davor.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, Dialog, also es gibt in der Tat Leute, die ich beobachte, die wirklich Dialoge auf Twitter führen, die, was ich aber auch extrem anstrengend finde. Und wo ich mich auch beobachte, wenn es bei mir zum Dialog wirklich mit einer einen Person kommt, fange ich ganz schnell an, auf einen anderen Kanal auszuweichen. Also in Chat oder Mail oder irgendwo anders, wo man eben auch wirklich mal dann lang ausformuliert seine Gedanken ausbreiten kann. Und deswegen, also ich denke, es ist wirklich so, Statusmeldung raushauen und irgendwie mal so auf den Punkt. Und was mir da nur so einfällt, was sozusagen in puncto Kürze ein gutes Beispiel ist, was nicht unbedingt auf Inhalte bezogen ist, ist der derzeitige US-Präsident. Der schafft es mit seinen Twitter-Nachrichten ziemlich genau das Limit von 140 Zeichen auszureizen und hat, ich meine, wie gesagt, inhaltlich kann man drüber streiten, aber sozusagen, der bringt halt auch seine Message ziemlich auf den Punkt raus. Und da frage ich mich auch immer, ob er das selber geschrieben hat oder ob da ein Team von Leuten hinter ihm arbeitet, die wirklich, also ich meine, so eine Nachricht so zusammenzudampfen auf 140 Zeichen, dass die auch so mit so einer knallharten Aussage rausgeht, ist schon, also wie ich finde, schwere Arbeit. Also ich tue mich sehr, sehr schwer, wenn ich mal sowas so runterdampfen will. Und
ja, man sieht natürlich, wer sozusagen die wirklichen Profis sind. Also die gibt es auch in der eine Ebene niedriger, also man muss nicht US-Präsident werden, aber es gibt natürlich wirklich Profis, die sich mit dem Medium quasi identifiziert haben und die es einfach über die Zeit auch gelernt haben, dieses Medium zu nutzen. Und klar, ich meine, so eine einfache Provokation, geschickt formuliert, die hat natürlich da manchmal mehr Wirkung, ne, als in einem anderen Kontext, wo man eben irgendwie der Versuchung erliegt, halt immer etwas noch mehr dazu zu schreiben. Ne? Dann wird also auch eine Provokation wieder nochmal anders verpackt, ne, als dort, wo man eben wirklich mit einem Dreiwortsatz jemanden schon auch treffen kann. Ne? Aber da muss man natürlich jetzt mal wieder auf uns bezogen einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist auch gar nicht unser Auftrag. Ne? Also wir müssen, also wir sind in erster Linie natürlich wirklich ein Informationskanal, auch ein Dialogkanal der Stadt. Ja, und wir müssen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern herstellen und mit allen irgendwie versuchen, sozusagen ins Gespräch zu kommen und die auch daran teilhaben zu lassen, an den Informationen, die wir verbreiten. Und das wirkt an manchen Stellen dann natürlich ein bisschen langweilig. Ja, also kann man im Grunde gar nicht verhindern. Aber es ist eben natürlich auch so, wir sind eben weder eine Zeitung und schon gar keine Satirezeitung, ne, und müssen uns einfach an gewisse Regeln halten. Wir haben jetzt immer mal auch dort ein bisschen experimentiert. Wir haben jetzt mal wieder etwas mehr Bilder dazu genommen. Wir werden uns auch jetzt mal unsere Stockfotos mal wieder erneuern und neues Bildmaterial dazu holen. Haben auch versucht, so ein bisschen mit anderen Medien zu arbeiten. Also kann man jetzt nachgucken in dem Blog von der digitalen Stadt. Ist eigentlich eine sehr schöne Dokumentation unserer Bürgerwerkstatt drin, wo wir alle einzelnen Workshops per Video eben auch festgehalten haben. Die Fazits der Moderatoren, die man eben dort nachsehen kann. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Qualität, aber ist natürlich auch logischerweise ein anderer Aufwand. Und man muss solche Dinge dann eben noch professioneller vorbereiten und während der Veranstaltung eben auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu einer Show sozusagen umfunktioniert, mhm, ne? Und dass man, also das, dass man sich davon zu stark beeinflussen lässt, dass da immer jemand da ist, der ein Foto macht, der mit der Videokamera rumläuft, ne? Oder der irgendwas aufnimmt. Na, jetzt mal Datenschutz ganz beiseite gelassen, mhm, sondern ja, erstmal nur die reinen Inhalte, die reinen Themen, ne? Und auf der anderen Seite, jemand, der nicht dabei ist, hat unter Umständen eben einen Vorteil davon und kann sagen, ja, okay, ich kann mir eben doch mal die 5 Minuten Fazit von diesem Workshop oder von diesem Thementisch eben mal reinziehen und kriege vielleicht doch ein bisschen anderes Bild, als wenn ich nur 3 Screenshots von einer Pinnwand habe. Ne? Mhm.
Also das ganze Thema digitale Stadt ist ja noch hochinteressant. Ich würde das aber noch ein bisschen zurückstellen und das nochmal später vertieft besprechen. Was mich nochmal interessieren würde, wir hatten ja vorhin das Thema CIO angesprochen. Und ich meine, man kennt diese ganzen C-irgendwas-O-Positionen meistens aus
das Firmen. Das C-Level.
Genau. Ja. Wo man CEO, COO, CTO, CIO und so weiter hat. Können Sie sagen, wie die Stadt Jena auf die Idee gekommen ist, eine CIO-Position einzurichten und was sozusagen die Aufgabe dieser Position gewesen ist oder auch noch ist?
Naja, also der CIO, den hat sich die Stadt im Grunde natürlich gar nicht einfallen lassen. Es gab vor 4 Jahren oder vor 4,5 Jahren eine Stellenausschreibung, die nannte sich Leiter IT-Strategie und E-Government. Ja. Okay. Und auf diese Stelle habe ich mich seinerzeit beworben, mhm, und als ich dann begann in der Stadtverwaltung, dachte ich so, naja, es ist natürlich eigentlich qua Rolle, mhm, die klassische CIO-Rolle. Ne? Also der sich sozusagen mit den IT-Prozessen in einem Unternehmen oder in einer großen Organisation beschäftigt, der ist üblicherweise das CIO und dieser Begriff ist natürlich in der Industrie zumindest und auch in anderen großen Organisationen gesetzt, ja, und ist ehrlich gesagt einfach ein bisschen kürzer als Leiter IT-Strategie und E-Government, ja, worunter man sich vermutlich auch nicht viel mehr vorstellen kann als unter dem CIO. Und insofern habe ich dann gesagt, naja, dann lasst uns doch einfach diesen Begriff nehmen, mhm, und der ist dann sozusagen in unseren internen Organigramm auch so verwendet worden. Und parallel, muss man sagen, habe ich eigentlich jetzt über die gesamte Zeit mit Kollegen diskutiert, also in vergleichbaren Städten oder auch in größeren Städten. Es gibt eine Organisation, die heißt KGST, das ist die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, und die beschäftigen sich so mit Prozessen und Prozessdatenbanken und Organigrammen und Organisationen in der öffentlichen Verwaltung. Und da gibt es also so Arbeitskreise, und in einem dieser Arbeitskreise, geht es um IT-Steuerung, haben wir auch sehr viel über so Rollenmodelle diskutiert. Ne? Braucht es einen CIO in einer öffentlichen Verwaltung? Ja oder nein? Wenn ja, wo sollte der angesiedelt sein? Wie führt man diese Rolle aus? Welche Aufgaben, mhm, gehören dazu? Wir haben jetzt darüber diskutiert, gibt es denn einen Bedarf für einen CDO, also einen Chief Digital Officer, ne, im Zusammenhang mit der digitalen Transformation, lauter so eine wunderbaren Buzzwörter, ne, aber braucht es jemanden, der sich auch wiederum mit dem Thema beschäftigt, und ist das etwas anderes als die CIO-Rolle? Und also insofern, sag ich mal, das ist ein separates, weites Feld, ne? Aber prinzipiell erstmal stehe ich schon auf dem Standpunkt, eine Organisation wie eine Stadt oder Stadtverwaltung, die braucht jemanden, der diese Mischung aus Organisations- und IT-Prozessen im Blick hat. Ne? Mhm. Und bei uns speziell ist es ja so, und in vielen anderen Kommunen ähnlich, wir haben einen großen IT-Dienstleister. Ja, das ist unser IT-Service, der ist bei Kommunale Immobilien Jena angesiedelt, mhm, und der CIO oder Leiter IT-Strategie war quasi die Auftraggeberrolle für den Dienstleister, ja, damit man einfach so ein bisschen auch so ein Rollenspiel natürlich auch hat. Ne? Jemand muss die Fachanforderungen irgendwie konsolidieren und erfassen und ist faktisch der direkte Kanal zum Dienstleister und steuert den in gewisser Weise auch. Das war eigentlich die Aufgabe des CIOs, ne? Neben einigen Themen, die er auch direkt selber in der Verwaltung und mit den Eigenbetrieben bearbeitet, konzipiert und eben umgesetzt hat.
Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, Kommunale Immobilien Jena, ist das eine eigene Firma? Also gehört die zur Stadt Jena oder ist das eine Privatfirma? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Stadtverwaltung hat ja die sogenannte Kernverwaltung, also die aus diesen 4 Dezernaten besteht, also das Dezernat 1 und die Kernfunktion, man könnte auch sagen so die Konzernfunktion, mhm, ne, so Personal, Recht, der Bereich des Oberbürgermeisters. Und dann haben wir 3 große Dezernate, also die Stadtentwicklung und Umwelt, Dezernat 3, Dezernat 2 ist Ordnung, Sicherheit, Finanzen, Feuerwehr dazu und sowas alles, ne? Und dann gibt es Dezernat 4, das ist also Soziales und Jugend und Bildung. Und dann haben wir eben 4 Eigenbetriebe, also dort, wo man einfach wirtschaftlich stärker ausgeprägt arbeitet. Diese Funktionen sind in Eigenbetrieben zusammengefasst. Also der Kommunalservice, der eben sich um Straßen kümmert und Abfallentsorgung und viele andere Dinge und bis hin zum Friedhof und zum Bestattungshaus. Wir haben die kommunalen Immobilien Jena, die, wie der Name schon sagt, im Grunde, sag mal, die kommunalen Immobilien bewirtschaften, also insbesondere so unser Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten. Und dort wann ist die Struktur entstanden? Ich glaube, 2005 ist dieses Modell umgesetzt worden und hat man überlegt, ist es sinnvoll, die IT, also die faktisch die Exekutive, die Umsetzungs-IT, irgendwo mit anzusiedeln in einem Eigenbetrieb? Und wenn ja, dann ist dieser eigentlich am besten geeignet, weil IT natürlich auch immer mit Gebäuden, mit Gebäudeinfrastruktur, Verkabelung ne, und WLAN und was es alles so gibt, zu tun hat. Man hat halt diese IT-Abteilung dem Eigenbetrieb kommunale Immobilien zugeordnet und deswegen ist es gekommen, ne, dass dort als quasi schon eigenständige Säule der IT-Service angesiedelt ist und für die weitgehend gesamte Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe die IT besorgt, also Rechenzentrum, Anwendungssysteme, also bis hin auch zur Anwendungsbetreuung in großen Teilen, nicht alles, aber dann gibt es so ein paar Unterschiede, aber einen großen Teil eben der IT dort bereitstellt. Ne? Und um die Liste der Eigenbetriebe noch komplett zu machen, gibt es dann noch den Kulturbetrieb, also Jena Kultur, die gesamten Kultureinrichtungen bei sich haben, also vom Volkshaus und Volksbad bis zur Philharmonie und Volkshochschule und das Lisa draußen und die ans Abi-Bücherei. Ne? Also, und als vierte ist dann, da wir eine sogenannte Optionskommune sind, gehört dann noch Jena Arbeit dazu. Das sind also die sozusagen so diese Arbeitsmarktthema und Unterstützungen dort eben abwickeln, die so ja eher, ich sag mal, jetzt einen bisschen anderen Charakter haben, ne, aber natürlich trotzdem auch notwendig sind. Und so sieht ungefähr die Gesamtstruktur aus und das hat sich im Grunde auch bewährt, hat auch mit Fragen der wirtschaftlichen Darstellung zu tun. Also jetzt müssen wir wieder weiter ausholen. Damals, als diese Struktur geschaffen wurde, da gab es ja noch nicht diese doppelte Buchführung, dass man, also diese Kameralistik gab es also da noch. Man hat also immer nur ein Jahr betrachtet. Ne? Und ein Unternehmen hat natürlich schon immer eigentlich Anlagenbestände, hat die abgeschrieben ne? Und konnte mit Investitionen einfach besser umgehen, qua Unternehmensstruktur. Und insofern hat es Sinn gemacht, dass man die IT-Organisation, den IT-Service einem Unternehmen quasi zuordnet, weil man eben dort bessere Möglichkeiten hat, das eben auch betriebswirtschaftlich abzubilden. Ne? Also die haben praktisch eine andere Haushaltsstruktur ne? Und sind deutlich besser in der Lage, mit auch größeren Investitionen umzugehen. Und zum Teil wissen wir ja, also nicht nur in Immobilien, sondern eben auch in IT, da gibt es schon immer mal auch größere Investitionen und die können sie eben vornehmen, aktivieren, abschreiben ne? Und verrechnen dann ihre Leistungen an die einzelnen Auftraggeber und sodass man eben auch einen guten Überblick hat, wer denn welche Kosten tatsächlich auch produziert hat.
Ja, also die erste Frage, die mir noch so auf der Zunge liegt, ist, was ist eine Optionskommune?
Eine Optionskommune ist, also ich bin auch kein Verwaltungsmensch, aber das ist, eine Optionskommune kann sozusagen diesen Prozess, also diese ganze Abwicklung von Hartz-IV-Leistungen, kann die sozusagen in Eigenregie abwickeln. Ne? Also die kriegt die Mittel zugeführt, sozusagen im wesentlichen Bundesmittel ne? Und kann aber dieses Management selber machen ne? Und hat dadurch natürlich ein bisschen direkteren Zugriff auf diese Welt und wie sie also sozusagen auch mit Arbeit, Arbeitsbeschaffung, Vermittlung und so umgeht ne? Und hat das eben in einer eigenen Organisation gebündelt. Und ja, ich stecke jetzt im Detail zu den Vor- und Nachteilen auch nicht drin, aber es hat sich offenbar bewährt.
Ja, nee, also mir ging es nur darum, das überhaupt mal geklärt zu haben, weil ich diesen Begriff noch nicht gehört hatte. Und ich vermutete eine oder andere Hörerinnen und Hörer auch noch nicht.
Yes.
Aber wir hatten gerade über diese ganzen Eigenbetriebe gesprochen, also über diese 4 Eigenbetriebe und diese Struktur der Stadt. Jetzt, wenn ich so mein virtuelles Auge mal durch Jena kreisen lasse, fällt mir noch ein, dieser Jenaer Nahverkehr, den ich sozusagen auch als, also vielleicht als ein Unternehmen der Stadt wahrnehme und auch die Stadtwerke Jena. Inwiefern ist das jetzt, also wurden jetzt nicht mit genannt als Eigenbetrieb, gehören die mit zur Stadt oder ist das ganz separat?
Naja, die Stadt ist beteiligt, also der Oberbürgermeister ist zum Beispiel aktuell der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerkegruppe und insofern, sage ich mal, sind sie natürlich im Grunde auch städtische Unternehmen, aber das sind eben, und da gibt es auch in der Rechtsform Unterschiede, während die Eigenbetriebe in ihrer Rechtsform also keine wirklich selbstständigen Unternehmen sind, ja, sind die Stadtwerke aber wirklich eine GmbH oder auch mit ihren Beteiligungen GmbHs, die auch wirklich so wirtschaften, wie es eben GmbHs tun. Also bis hin zu, dass es natürlich auch umsatzsteuerrechtliche Konsequenzen hat. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist erstmal, dass sie natürlich trotzdem zum größten Teil städtische Unternehmen sind. Ja, und wir kennen ja aus vielen anderen Kommunen so diese Versuche, die dann so in den 90er Jahren, auch in den 2000er vollzogen worden, sich von solchen Engagements eben zu trennen, wo Wohnungsgesellschaften verkauft wurden, Wasserwerke verkauft wurden, Nahverkehr verkauft wurden, um also kurzfristiges Ergebnis zu realisieren, ne, und man dann natürlich auch mit den Konsequenzen leben musste und zum Teil solche Prozesse wieder rückabgewickelt wurden. Und also ich jetzt mal aus meiner Perspektive, die sicherlich jetzt erstmal nur meine ist, also ich sag mal, das ist an sich erstmal prinzipiell eine gute Konstellation, dass wir sowohl was das Wohnungsunternehmen Jena Wohnen betrifft und den Nahverkehr und die Stadtwerke, dass wir dort wirklich kommunale Unternehmen haben und natürlich auch einen Zugriff darauf haben. Bei allen Problemen, die man eben hat, wenn man Unternehmen hat, die natürlich trotzdem nach anderen Prinzipien zum Teil wirtschaften. Ne, also was macht man mit den Gewinnen? Wie steuert man, dass die verwendet werden? Ne, gibt es eine demokratische Kontrolle über das, was aus diesen Unternehmen herausfällt? Wie sie steuern? Wie sie ihre eigenen Aufgaben eben lösen? Ne, also das ist mit Sicherheit auch ein Feld für sich. Ne, aber so erstmal die Grundkonstellation ist schon so, dass man sie als kommunale Unternehmen eben tatsächlich hat.
Genau, also ich versuche gerade unser Gespräch noch wieder ein bisschen so zurückzurollen an den CIO-Punkt. Was, also zumindest will ich diesen Punkt so ein bisschen für mich mit abschließen. Aber was mich noch interessieren würde, in dem Zusammenhang gibt es neben der Rolle des CIO quasi noch so eine Leiter der IT oder gab es sozusagen innerhalb von der Stadt Jena gar keine ITler mehr, sondern ist das alles bei KIJ gewesen Also wie sahen da die Strukturen aus?
Also erstmal muss man schon mal sagen, der CIO ist natürlich trotzdem erstmal nur eine Rolle, ne? Und der hat sein Team, der hat Leute, die in den...
Wie groß? Also das war nämlich auch so eine Frage, wie viele Leute stecken bei Ihnen mit drin?
Also zu der Zeit, als ich CIO war, gab es also dieses Team des CIOs und ja... Ob das jetzt eine ganz stringente Organisation war, darüber kann man jetzt mal streiten. Aber wir hatten zum Beispiel die Kollegen, die sich mit der gesamten E-Akteneinführung beschäftigt haben, die waren eben mit bei uns dabei. Und damals auch schon war das Web-Team mit dabei, also Web- und Social-Media-Team mit dabei. Und wir hatten also auch eine Zeit lang drei Kollegen, die für das Jugend- und Sozialamt und fürs Gesundheitsamt die Fachanwendungen betreut haben. So dass wir also auch ein bisschen einen Blick hatten auf, ich sag jetzt mal, so ganz praktische Prozesse. Also die Gefahr von solchen Organisationen ist ja immer, dass sie, wie man so schön sagt, auch mal zur weißen Wolke werden, die sich irgendwelche tollen Sachen ausdenken, ganz weit oben schweben und im Grunde den Bezug zur Realität verlieren. Die Gefahr hat man immer und der muss man auch ins Auge blicken. Aber ich wollte ja nur sagen, es war keine Einzelkämpferfunktion, sondern auch der CIO damals hatte seine Mitspieler, hatte quasi seine Berater und hat natürlich auch einen ganz engen Draht gehabt zum Dienstleister. Also wir haben uns wöchentlich getroffen, hatten einen festen Tag in der Woche, an dem wir uns zusammengesetzt haben und unsere, sagen wir auch, operativen Themen besprochen haben und uns gegenseitig informiert haben und ausgetauscht haben zu Vorhaben und zu Themen, die eben vor uns stehen oder eben auch zu konzeptionellen Fragen. Also sag mal, da gab es eine ganz enge Verbindung, ne, auf jeden Fall. Und das ist im Grunde heute noch so. Und wir haben heute eigentlich eine leicht modifizierte, aber auch eine durchaus sinnvolle Struktur. Wir haben nämlich den Bereich Organisation und IT enger zusammengeführt. Ne. Also es gibt jetzt Org-IT faktisch in einer Hand. Mhm. Ne, und der Leiter des Fachbereichs Finanzen, Martin Berger, hat die CIO-Rolle mit übernommen, ist in der Rolle ja auch im Verwaltungsvorstand, also im unmittelbaren Umfeld des Oberbürgermeisters und hat eben gleichermaßen eben auch den Zugang zu Organisation und IT, was auf jeden Fall gut ist, weil es gibt kein IT-Problem, was man ohne Organisation eben lösen kann. Ja, und wie mal einer meiner früheren Chefs mal gesagt hat, ne, Software, die wirkt immer als Verstärker, die macht eine gute Organisation besser und eine schlechte schlechter. Ne? Und also muss man immer erstmal an der Quelle anfangen und sich die ansehen. Und dass das jetzt in einer Hand ist, ist auf jeden Fall auch erstmal eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Mir fehlt jetzt im Prinzip bei dieser ganzen Sache nur ein Bericht von der Polizei in München ein, die ja sehr stark Facebook bespielen, und bei denen steht richtig eine Redaktion dahinter, wo sie, glaube ich, auch 4 Leute in Vollzeit auslasten. Also das ist das, wo da auch ordentlich Ressourcen in dem Sinne reingehen können. Denn ich weiß nicht, wie eben da die Stadt aufgestellt ist. Gibt es hier so richtig, dass eben von dort her kenne ich die Beschreibung mit einem redaktionellen System und sowas. Ist das ja auch schon so richtig aufgestellt, dass da die Stadt die entsprechenden Kanäle überwacht, die wir vorhin schon so alle angerissen hatten, inklusive dann eine entsprechende Nachbearbeitung hat, sprich im Prinzip Antworten darauf oder dieses kontinuierliche Befüllen?
Ja, das schon. Also so? Wir sind jetzt
also so strukturiert ist der.
Auf jeden Fall, klar. Also man, das ist hier grundsätzlich so eine Frage. Ne? Man kann nicht irgendeinen Kanal eröffnen und den dann irgendwo im stillen Kämmerlein schmoren lassen. Ne? Also man muss ihn schon tatsächlich überwachen. Mhm. Und wir haben auch so eine Art Dienstplan. Wir machen keine 24-Stunden-Überwachung, aber wir versuchen natürlich so weitgehend die Zeiten, oder wenn wir erkennen, jetzt passiert auch ein bisschen mehr, dass wir uns da reinteilen. Und im Grunde teilen sich das jetzt mein Webteam. Ich selber mache so an manchen Stellen mit, dort, wo ich auch inhaltlich ein bisschen involviert bin, aber eben auch der Pressesprecher, die sind im Grunde damit dabei, ne, und die überwachen die Kanäle und die reagieren auch, und wir haben da einen sehr kurzen Draht, ne, und da läuft dann auch mal unser Chat auch mal heiß, ne, wenn irgendeine Anfrage kommt, ne, und dann geht es auf einen kurzen Weg über die Etagen hinweg, dass wir uns zu den Themen austauschen und überlegen, wer dann eben worauf antwortet. Kann man sicherlich auch alles noch ein bisschen professioneller machen, aber wie ich vorhin schon erwähnte, das ist auch für uns, ich würde mal nicht sagen Neuland, aber es ist eben halt eine große Organisation, ne? Und es sind viele Kanäle, und es liegt nicht immer sofort auf der Hand, ne? Wie man sich da aufstellt und wie man es tut, und wenn man sich umguckt, ja, also was weiß ich, die Münchner Polizei macht, die Thüringer Polizei hat jetzt auch in letzter Zeit eine ganze Menge gemacht auf ihrem Twitter-Kanal. Von den Erfahrungen versuchen wir zu partizipieren und gucken uns das natürlich genau an, was die Kollegen machen, und versuchen, unseren Weg zu gehen. Ne? Aber am Ende hängt es natürlich auch immer von Menschen ab. Ja. Ne? Also zu sagen, super, wir machen jetzt Twitter oder Facebook, und alle aber eigentlich hinter den Kulissen heben die Hände und sagen, um Gottes Willen, ne? Lasst mich nur mit dem Zeug in Ruhe. Das bringt natürlich auch nichts. Ne? Also es muss schon auch immer, sind am Ende immer handelnde Menschen und Personen, die auch ein bisschen von ihrem Herzblut in diese Dinge hineinstecken, und die braucht man dafür natürlich auch. Aber da habe ich wirklich ein super cooles Team und tolle Leute, und kann nur sagen, sonst würde das auch gar nicht gehen.
Nee, was mir da nur einfällt, ist, also sowohl die Stadt München wie auch die Thüringer Polizei ein klein wenig mehr Leute zu, sagen wir, betreuen haben oder in ihrer Obhut haben als die Stadt Jena. Also können die sich, also gerade auch München, sich vermutlich viel eher mal 1, 2, 3, 4 Leute leisten. Also die konkret sich dann nur drum kümmern als Jena. Also das, ich denke so vom, also wenn ich das nur so anhand der Bevölkerung sehe, gibt es ja doch so einen leichten Unterschied.
Ja, also wir stehen ja aktuell mal wieder in der Kritik der Bereich des Oberbürgermeisters, dass er also irgendwie überbordende Kosten hat. Aber wenn man sich jetzt mal genau anguckt, also welche Leute was tun, also wir betreuen alleine, ich sag mal so roundabout 30 Webportale. Natürlich manche etwas mehr, manche etwas weniger. Bei einigen haben wir super Redakteure, da müssen wir im Grunde fast gar nicht hingucken. Ne, bei anderen machen wir etwas mehr, aber bei manchen müssen wir jeden Workflow ansehen, ne, und machen jede Freigabe, bei anderen etwas weniger. Aber es ist ja nicht nur damit getan, die nur inhaltlich zu bespielen. Ne, wenn man vorne angefangen hat, mit einem Relaunch fertig zu werden, fängt man hinten wieder an. Ne, und natürlich, und dann kommen immer neue Sachen dazu. Also dieses selbe Team hat sozusagen jetzt noch on top die Social Media Kanäle gekriegt, und wir versuchen gerade sozusagen auch natürlich durch auch effiziente Prozesse, ne, wie wie organisieren wir unsere Arbeit, ja, wie, wo landen welche Tickets, welche Anforderungen, wie werden sie abgearbeitet, mhm. ne, und durch möglichst gute Arbeitsorganisation das mit den Leuten, mit dem Stamm eben auch tatsächlich abzuwickeln. Ne? Und aber ganz klar, irgendwann muss man auch mal sagen, bis hierhin geht's, ne? Und irgendwann mhm. ist natürlich trotzdem auch dort mhm. eine Grenze erreicht und dann, ja, dann muss man halt mit den Nutzerinnen und Nutzern darüber diskutieren, wie viel es ihnen wert ist und wie man eben damit umgeht, welche Qualität man erreicht. Mhm. Na klar könnten wir, stellen wir uns auch manchmal vor, dass wir noch mehr mit Bewegtbildern arbeiten, dass wir auch noch mit besserem Bildmaterial ausgestattet sein könnten, mhm. dass wir da und dort in Echtzeit, dass wir manche Dinge vielleicht auch in unserer eigenen Mediathek gern tun würden, um sie nochmal nachzulesen. Dazu müsste man sie aber erstmal in einer guten Qualität tatsächlich eben mhm. aufnehmen und irgendwo archivieren. Also es gibt, da sind wir dann schon fast in der digitalen Stadt genau. nebenbei bemerkt, ne? genau. aber mhm. da gibt es unendlich viele Themen, ne? aber irgendwo muss man immer sagen, so das ist jetzt in meinem Zeitfenster oder in diesem Rasten, den ich mir bewege, möglich, ne? und das muss ich halt auch mal konsequenterweise auf die Zukunft mhm. verschieben. Mhm.
Nee, was mir da nur einfällt, also bei diesen den Videos in der Bürgerwerkstatt, die, also ich konnte da selber nicht dran teilnehmen, habe mir dann halt die Videos mit angeschaut und ich war also sehr überrascht, muss ich sagen, mit welcher sehr guten Qualität die gemacht worden sind. Also ich fand das also für meine laienhaften Verhältnisse doch ziemlich professionell gemacht. Also ja, da kann ich eigentlich nur einen Lob weitergeben an
ja,
die Stadt, also, sagen wir mal, und sie geben es dann weiter.
Nee, gebe es also weiter gleich an Daniel, also weil der ist wirklich, der ist jetzt seit einem halben Jahr da, ne, mhm. und leider nur als Elternzeitvertretung, wir müssen mal schauen und mhm. Und Daniel ist wirklich ein Profi auf dem Gebiet, ne? hat also auch schon vorher für den MDR gearbeitet und hat sich einfach, hat uns auch nochmal so ein bisschen mhm. fit gemacht im Umgang mit diesen Medien. Und als wir die Bürgerwerkstatt vorbereitet haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir eine Bürgerwerkstatt zum Thema digitale Stadt machen, mhm. ne? dann sollten wir natürlich auch überlegen, wie wir dort auch analog und digital sinnvoll verbinden mhm. und haben uns eben überlegt, natürlich einerseits eine Fotodokumentation zu machen, aber eben auch zu überlegen, ob man eben die Videos davon produzieren kann. Und er hat gesagt, okay, alles klar, er bringt sein Equipment mit und hat dann die Aufnahmen gemacht, zusammengeschnitten und bereitgestellt. Wir haben dort nebenbei bemerkt, lief ja auch so eine Twitter-Wall und noch so ein kleines anderes Redaktionssystem, ja, wo man, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Gimmick auch, ne, wo man aber immer mitverfolgen kann, was passiert vielleicht an einem anderen Thementisch oder wenn man wollte, eben von außen so ein paar Anregungen gekriegt oder sich eben doch mal auch zurückmelden kann. Also wir wollten es jetzt nicht übertreiben, aber wir haben einfach auch mal die Mittel und Möglichkeiten, die für uns zugänglich waren, die wir hatten, die haben wir dort genutzt und haben sie dort für die Veranstaltung mitverwendet. Aber es stimmt, also ich finde, war auch also absolut begeistert, ne, dass die Qualität super war. Ne? Mhm.
Ja, also wir haben jetzt relativ gut, denke ich mal, diesen Bereich des CIO und des Kommunikationsbereiches mit beleuchtet. Ja, Jörg ist noch eine ganze, ich meine, man kann das immer noch beliebig weit vertiefen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal so ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entlasten. Pause. Genau, und bei uns ist es ja traditionell so, dass der Gast die Musik wählen darf und wir hatten auch gebeten, dass der Herr Selle uns ein bisschen Musik mitbringt. Ja, und gibt es denn einen Wunsch, was wir so als erstes Lied hier reinwerfen sollen in unsere große Jukebox?
Ja, wir könnten ja hier mal mit, glaube, da steht die 07 davor, in 10 Jahren mal einen Blick in die Zukunft wagen mit Maybe Bob und ich war in den letzten Jahren immer im Spiegelzelt in Weimar und mal gucken.
Mhm. Okay, dann finden wir den passenden Knopf und starten.
Wir sprechen heute so ein bisschen über das Digitalistan in Jena, also das digitale Jena. Dazu haben wir uns den Herrn Michael Selle eingeladen von der Stadt Jena, den Leiter Kommunikation, wie wir vor unserer Pause gelernt haben. Ja, und vor der Pause haben wir halt versucht, mal so ein bisschen diese Rolle des CIO und Kommunikation einzugrenzen, gucken, was macht die Stadt auf digitalen Kanälen. Und ich war der Meinung, wir hätten das Thema erschöpfend behandelt, aber Jörg hat mich in der Pause überzeugt, dass dem nicht so ganz ist und er hat noch eine ganze Latte an Fragen. Deswegen übergebe ich gerne mal das Wort an Jörg hier.
Sehr schön. Ja, für mich war einfach jetzt eben diese Frage, so auch aus Ihrem privaten oder aus dem Leben zuvor, bevor Sie in die Stadt gekommen sind, war es ein Schock? War es einfach hier jetzt die Höhle, in die man gekommen ist? Oder wie offen geht man eigentlich bei der Stadt um mit solchen Themen? Facebook, Twitter, neue Medien und so weiter. Ist das hier Steinzeit oder also brauchen wir den Booster, um in der aktuellen und Zeit oder in der Zukunft dann voranzukommen?
Nee, also ich meine, man muss ja schon erstmal sagen, die Stadt hat ja diese Stelle ausgeschrieben, ne, und die hieß eben IT-Strategie und E-Government, ne, und in dem Bewusstsein zu sagen, okay, wir müssen an dieser Stelle uns auch konzeptionell vielleicht noch ein bisschen verstärken und dass sie jemanden aus der Industrie geholt haben, ist ja im Grunde auch ein Indiz dafür, dass die Stadt selber auch der Ansicht war zu sagen, okay, wir holen uns eben durchaus auch mal Know-how mit aus anderen Bereichen oder jemanden, der eben schon auf anderen Gebieten Staub gewischt hat. Und ich war ja vorher in zwei Unternehmen in der Tauarbeit und habe mich viel so mit mobilen Anwendungen beschäftigt, aber eben in dem Kontext natürlich auch mit Marketing und natürlich auch mit Social Media Kanälen und wie geht man eben damit um. Und insofern war das schon eine gute Liaison, die da entstanden ist. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, natürlich ist die Stadt Jena da überhaupt nicht in der Steinzeit gewesen, im Gegenteil. Ne? Also ich habe ja nun auch mit vielen Kollegen jetzt gesprochen in anderen Städten, auch in größeren Städten zum Teil, und musste immer wieder feststellen, dass wir dort wirklich sehr gut aufgestellt sind, ne? Und dass wir uns an Themen herangewagt haben und sie eben jetzt im Fokus haben, wo wir durchaus, vielleicht nicht überall Spitze, aber doch wirklich so auch zum Teil voranschreiten. Wobei man immer sagen muss, es hängt natürlich, wie vorhin schon mal erwähnt, immer von den handelnden Personen auch in den einzelnen Bereichen ab. Ne? Man braucht, also es ist ja kaum ein Thema, was nur die IT für sich lösen kann, ja? Sondern man hat immer Akteure in den Fachämtern, man hat die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit, wir haben auch Öffentlichkeitsarbeit, die zum Beispiel in den Fachämtern selber passiert, ne? Gerade in Dezernat Stadtentwicklung, die ja faktisch was beispielsweise ihre Stadtentwicklungsprozesse betrifft, noch am allermeisten zum Beispiel mit Bürgerbeteiligung zu tun haben und mit Dialog. Ne? Die haben explizit jemanden, der sich mit solchen Abläufen, mit solchen Themen, mit solchen Fragestellungen und mit Methoden beschäftigt. Die waren federführend verantwortlich für die Leitlinien Bürgerbeteiligung, die man erstmal nur rein unter dem sachlichen Aspekt sehen kann, aber wo jeder, also der Weg ist nicht weit bis zu der Frage, und wie setzen wir denn das jetzt in den einzelnen Medien um? Ne? Wie, auf welchem Wege erreichen wir welche Zielgruppen? Ne? Und es gibt welche, die erreichen wir nach wie vor nur über eine Bürgerversammlung oder nur über die Postwurfsendung oder über die Zeitung. Und es gibt welche, die erreichen wir mit diesen Medien überhaupt nicht mehr damit. Ne? Also die wissen im Grunde nicht mal mehr, was ein Browser ist, weil sie eigentlich nur noch in Facebook oder Instagram-Client sich sozusagen bewegen. Ja, und diesen Fragestellungen sich irgendwie zu öffnen oder sich zuzuwenden, ist natürlich ein Thema, was dann am Ende mit dem Sachthema Bürgerbeteiligung und mit dem Sachprozess zu tun hat, aber eben immer auch mit der Art, wie man da eben kommuniziert. Und da sind wir sogar, muss man echt sagen, an manchen Stellen auch wirklich Forscher. Und da kann man nicht mal sagen, ach ja, Industrie oder wer auch immer, erzählt uns doch mal, wie das geht. Das wissen die auch nicht. Ne? Also das ist auch gar nicht ihr Auftrag. Ne? Also die haben, ein Unternehmen hat keinen Auftrag, barrierefrei und für alle Zielgruppen gleichermaßen zu kommunizieren. Ne? Die haben in aller Regel Produkte oder Lösungen, ne? Und für das Produkt und für die Lösung gibt es eine Zielgruppe und dann gibt es gute Marketingleute und die machen eine Marketingstrategie, möglichst noch zielgruppenorientiert, ne? Und die machen für jede Einzelne tatsächlich dann eben, so wie in der Werbung eben auch, ne? ihre Strategie auf und ihren Kanal und konzipieren die Medien dafür. Ne? Und wir müssen halt, wollen es eben auch, qua Amt oder qua Verantwortung, wir müssen hier halt alle erreichen. Ne? Und deswegen sind die Gesetzmäßigkeiten bei uns eben auch andere, als sie in anderen Organisationen eben gelten. Und unsere Denkweise ist da und dort auch anders. Und deswegen finden wir mitunter weniger nachnutzbare oder auch vergleichbare Lösungen sozusagen am Markt, in Anführungsstrichen, als es vielleicht ein Unternehmen hätte.
Also der Punkt Barrierefreiheit ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Und Also ich habe das natürlich jetzt im Vorfeld mir angeguckt und geprüft, aber so, ich habe vor einigen Jahren mit also Leute aus einer Blinden-Community betreut und kenne da deren Probleme so ein bisschen. Und ich habe gerade versucht, sozusagen aus deren Sicht die Webseite der Stadt Jena zu besuchen. Und also ich habe es nie gemacht, deswegen ist es jetzt nur eine Vermutung, aber meine Vermutung wäre, dass das ziemlich schwer an einigen Stellen ist. Hm. Also ist die Frage, ist das so? Und gibt es da sozusagen Rückmeldungen auch von Sehbehinderten oder von anderen Gruppen?
Ja, die gibt es natürlich. Und also diese Seite, so wie sie jetzt, also wenn man jetzt mal wirklich die jena.de-Seite genau. nimmt, ne, die ist, ich sag jetzt mal, die Grundkonzeption ist mittlerweile auch fast 10 Jahre alt. Ne? Also von der Art, wie man sie eben aufbaut, also sie ist eben noch nicht responsiv, also läuft halt nur auf einem normalen Webclient und hat natürlich auch von ihrer Art der Gestaltung ist sie sozusagen an dem Verständnis einer Webseite, sag ich mal so größenordnungsmäßig von vor 10 Jahren orientiert. Und wir sind ja gerade dabei, den Relaunch vorzubereiten, der also nicht so ein Big Bang Relaunch wird, zu sagen, wir machen jetzt auf einen Schlag von heute auf morgen alles neu, sondern wir haben jetzt so ein Pilotprojekt gestartet, wo wir erstmal einen Teil neu machen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil wir für ein neues CMS ein, also ein neues Content-Management-System ein. Ja, stimmt, also mit den, wahrscheinlich hören ja sowieso doch ziemlich viele IT-affine Leute zu. Ob man jetzt jeden Begriff erklären muss, weiß ich jetzt nicht so genau. Also ja, wir führen gerade ein neues Content-Management-System ein und erproben gerade daran neue Verfahren. Ne? Also eine neue Seite ist natürlich logischerweise responsive, dass man sie auf allen Endgeräten, also auf einem Smartphone genauso wie auf einem Tablet oder auf einem Desktop eben ansehen kann. Die neuen Systeme, auch die neuen Frameworks haben natürlich meistens auch schon deutlich bessere Möglichkeiten, was also die Einhaltung dieser Regeln aus der Barrierefreiheit her erfordern. Ne? Und insofern, sage ich mal, sind wir da dran, natürlich auch mit neuen Technologien und neuen Werkzeugen eben auch alles, was wir künftig tun, barrierefrei zu entwickeln. Wir haben jetzt mal mit der jetzigen Seite, also wir haben immer mal so Barrierefreiheitstests gemacht. Also es gibt so einen Standard, diesen BETV, und da gibt es also wieder Größenabstufungen, ne? Also in welcher, und wir orientieren uns in diesem BETV 2.0 und haben dann zum Beispiel mit einer externen Agentur oder mit so einem quasi mit einer Zertifizierungsstelle, die haben also einen Test gemacht unserer Webseite und kriegen dann raus, okay, ihr erfüllt jetzt diese Tests zu, ich sag jetzt mal 83%, ne? Aber was natürlich für jemanden, der wirklich darauf angewiesen ist, einfach nicht genug ist, ne? Weil er sagt, naja, wenn ich 17% nicht verstehe und das sind die entscheidenden 17%, dann nutzen mir die 83 auch nichts. Ne? Und insofern sage ich, ist uns schon bewusst, dass wir dort einiges tun müssen. Einiges kann man redaktionell tun, also beispielsweise Bildbeschreibungen. Ne? Man hinterlegt hinter ein Foto, was ja ein Sehbehinderter auch nicht sehen kann, oder ein Bild oder eine Abbildung oder ein Diagramm, man hinterlegt dort Texte. Das ist natürlich auch Aufwand, ja? Der nicht technisch lösbar ist, sondern den man eben redaktionell lösen muss. Und man versucht natürlich trotzdem nochmal durch die Gestaltung der Elemente auf der Seite sie so anzuordnen, dass sie möglichst stringent dann auch vorlesbar sind. Also es läuft ja so, dass man dann halt einen Screenreader verwendet, ne, und der einen durch die Seite durchnavigiert und die Elemente dann nach einer Reihenfolge anordnet und vorliest und natürlich auch die Bildinhalte und Überschriften, und da kann man schon auch mit dem vorhandenen System einiges machen, aber da haben wir noch viel vor uns. Und deshalb ist auch das Thema Barrierefreiheit so eines der Themen, die wir in der Bewerbung auch so nach ganz oben positioniert haben. Ja, also so als quasi Metathema, weil die Barrierefreiheit betrifft, ich sag mal, die Bordsteinkante, ne, oder wie ich jetzt mal irgendwo bei Heise gelesen habe, die LED, die rot- und grüne LED-Zeile, die im Boden eingelassen ist, damit die Handy-Nutzer an der Ampel erkennen, ob die rot oder grün ist, weil die gucken ja nicht mehr geradeaus. Ne? Sehr umstritten übrigens. Ne? Ja, also und hört eben natürlich bei der Nutzung von digitalen Medien eben auf, aber Barrierefreiheit kann auch genauso gut heißen, wie finde ich denn abhängig von meiner Konstitution, beispielsweise von A nach B, den kürzesten Weg. Also ich sage jetzt mal zu Fuß, als Kind, als Radfahrer, als Rollatorbenutzer, als jemand, der schwer zu tragen hat, als jemand, der leicht zu tragen hat. Ne, auch das sind Fragen, die irgendwie mit Barrierefreiheit zu tun haben und aber natürlich auch das Übertragen von Informationen oder auch des Rückkanals, ne? Klar, aber wir sind ja hier im Digital-Talk sozusagen und die analogen Themen sind nochmal eine neue Spielwiese, ne? Also auf jeden Fall. Wobei, also in der Bewerbung, also in der einen Präsentation hatte ich so ein Foto drin und habe so die Überschrift gewählt. Also eine Frage ist eben schon wirklich für uns die Verbindung von analoger und digitaler Welt. Ne? Mhm. Und da kam sofort Feedback aus dem Editor. Ja, das finden sie eigentlich gut. Ne? Also wenn man das als so Überbegriff noch mitverwenden und sagen, ja, wir wollen nicht die digitale Stadt, sondern wir wollen die Verbindung von analoger Stadt und digitaler Stadt. Das ist schon sozusagen wirklich eine Herausforderung. Mhm.
Ich sehe an der Stelle zum Beispiel, weil Sie es jetzt auch mit erwähnt hatten, bei den Bildbeschriftungen den Vorteil, dass auch umgekehrt wiederum die Technik davon partizipiert. In dem Moment, wo für den blinden Google-Bot nämlich die Beschreibung des Bildes da ist, wird auch grundlegend die Maschinenlesbarkeit der Webseite besser. Also es ist nicht unbedingt nur, dass Barrierefreiheit in dem Sinne ja was für die beeinträchtigten Menschen was bringt, sondern auch für uns Techniker, weil wir plötzlich an Informationen und Inhalte rankommen, die ansonsten nicht so leicht zugänglich sind.
Ja, das ist immer so.
Ich wollte nur sagen, also der Googlebot, der ist ja mittlerweile so weit, dass der auch erkennen kann, was auf dem Bild ist.
Ja.
Und das sogar mit einer relativ hohen Tour. Also dem müsste man quasi dann nur noch Zugriff auf das CMS-System geben, dass der die Bildbeschreibung gleich automatisch ergänzen kann. Ja. Das wäre dann wieder weniger Arbeit für Sie.
Genau. Ja, wobei das Thema Suche, also das ist natürlich nochmal ein Stichwort, da könnten wir jetzt eine eigene Sendung dazu machen. Das Thema Suche ist auch eines, was wir jetzt in der Conversion sozusagen von allen möglichen Medien ganz oben angesiedelt haben. Und ich habe so den Satz immer, wenn wir mal darüber diskutieren und sagt das mein Kollege, naja, im Grunde ist es so, dass egal, ob es ein Mitarbeiter bei uns ist oder auch ein Bürger, es kann eigentlich niemand mehr zweifelsfrei entscheiden, wo er eine Information hinschreibt oder hinspeichert, wenn er sie denn schreiben oder speichern will. Ne? Mhm. Also geht einem im Unternehmen so, ne? Also tue ich es ins Share, schreibe ich es in eine E-Mail, ne? Lege ich es als Dokument in eine Aktenverwaltung, schreibe ich es in meinem Fachverfahren. Also ne, es gibt x Varianten, wie ich irgendwo eine Information, einen Notizzettel auf dem Desktop, also virtuell natürlich nur, und, ne, also, aber wenn das stimmt, wenn diese Aussage stimmt, dann kann der Suchen erst recht nicht entscheiden, wonach er sucht oder wo er suchen soll. Ne? Das heißt also, wir müssen eigentlich auch Suche in einer Art und Weise qualifizieren, auch für unsere eigenen Medien. Ne? Also wenn wir reden jetzt immer über jena.de, ne? Aber wie ich vorhin schon erwähnte, wir haben ungefähr 30 Webportale. Ne? Also wir haben alleine aktuell 9 oder 10 Blogs. Jena Kultur hat alleine 12 Webseiten. Ne? Also vom Stadtmuseum und Romantikerhaus bis zu den einzelnen Kultureinrichtungen und der Philharmonie. Ne? Wir haben die traditionelle klassisch jena.de. Wir sind da gerade dabei, so ein Kita-Portal einzuführen. Wir sind dabei, ein Bürgerservice-Portal einzuführen. Auch dort wird sich die Welt immer weiter diversifizieren. Ne? Wir arbeiten an einem Stadtlexikon, wovon es mal eine Online-Version geben wird. Und jetzt muss man sich wieder auf die Position des Suchenden oder des Nutzers setzen und sagen, wo fange ich denn jetzt an und wo höre ich auf? Entweder ich überlasse alles Google, wäre ein Weg, ne? Oder ich muss mich selber mit dem Thema Suche beschäftigen. Und das ist sowohl eine interne als auch eine externe Herausforderung, also auch für unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben heute schon, wir haben ein Intranet, wie so ganz tradiert und traditionell.
Darknet heißt das.
Genau. Und wir haben ein Intranet und wir haben unsere Extranet-Präsentation, ne? Und im Grunde haben wir zum Teil doppelte Datenhaltung, weil manche Dinge, die stehen im Intranet und könnten genauso gut im Extranet stehen. Mhm. Und selbst als Mitarbeiter sitze ich öfter da und sage so, naja, wo suchst du denn jetzt eigentlich? Ne? Suchst du jetzt da oder dort? Ne? Und im Zweifel suche ich sogar viele Sachen immer erstmal im Extranet, also in den sowieso öffentlich zugänglichen Informationsquellen und dann erst im Intranet. Aber auch dort muss man die Welten irgendwie, müssen wir die Welten irgendwie zusammenbringen. Mhm. Ne? Und da haben wir noch gar nicht mal über Kollaboration und die Art, wie wir künftig zusammenarbeiten gesprochen, sondern erstmal nur über das reine Handling von Informationen.
Aber das würde ich schon mit sehen, dass das sich abdecken lässt, wenn man die Struktur gut aufbaut und eben entsprechende Regularien mit vergibt. Also ich kenne es eben von der Firma her so, dass es eben hieß, Informationen werden dort abgelegt, außer Klassifikation, dass die Entscheidungsprozesse schon relativ gut geklärt waren.
Ja, und ich habe eben diese, genau die gewagte These aufgestellt, die sicherlich auch in einer Organisation wie unserer nicht unumstritten ist, dass genau das nicht funktioniert. Ja. Dass man sozusagen die Vielfalt an digitalisierten Informationen über kein Ordnungssystem mehr wirklich sauber managen kann. Also es gibt natürlich definierte Prozesse. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Verwaltungssystem haben im Sozialamt, dann gibt es einen Menschen, der hat eine Nummer und alle Dokumente, die zu diesem Fall oder zu dieser Person, zu dem Bürger gehören, die landen in einer digitalen Akte und die ist ganz klar klassifiziert und die kann man natürlich auch relativ genau zuordnen. Aber es geht schon los, ja, zu diesem Vorgang gibt es einen E-Mail-Verkehr, nehme ich jetzt diese E-Mail, ne, und lege sie als Objekt zu dieser Akte, ne, oder baue ich einen Link dahin oder habe ich vielleicht doch nur eine intelligente Suche, die mir sagt, such mir doch mal zu dem Vorgang noch die E-Mails dazu heraus, die eben dazugehören. Ne, und das Problem mit diesen Ordnungssystemen ist, dass man natürlich dann Verantwortung bei einem Mitarbeiter ablädt und sagt, du musst jetzt dran denken, ja, dieses Objekt, dieses Dokument, diese Informationen tatsächlich da hinzubringen. Und sagen wir, meine Klammer auf gewagte Klammer zu These ist, dass man das natürlich machen muss, aber dass man akzeptieren muss, dass es nicht geht. Nicht vollständig. Ne? Und die Lösung oder eine Lösung könnte sein, zu sagen, ich habe eben zusätzlich zu meinem Ordnungssystem, zu meinem Aktenplan, den gibt es auch nach wie vor, auch bei uns noch, habe ich eben auch eine intelligente Suche, die dann auch zugeschnitten ist auf unsere Prozesse, auf unsere Vorgänge, mit der ich eben dann Dinge dazu suchen kann. Ich selber habe überhaupt kein Fachverfahren in dem Sinne, also kein ERP-System, kein wirkliches System, wo ich, also habe da mal ein Ticket und dort mal irgendwas. Aber mein E-Aktensystem ist mein E-Mail-Postfach. Ne? Ich habe irgendwie da, keine Ahnung, in den 4 Jahren jetzt mittlerweile auch 15.000 E-Mails drin und 10.000 gesendete oder 8.000. Ne? Und im Grunde suche ich auch vieles da drin.
Ja, jetzt habe ich sprachlos. Es haben sich so viele Fragen aufgetan, dass ich gerade versuche zu sortieren, wo man anfängt. Also Stichwort Suche. Ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es gibt ja den Platzhirsch mit Google und Google hat ja diese Custom Search Engine, die man einfach auf seine Website einbinden kann. Und jetzt weiß ich nicht, also da vielleicht könnte man die auch sozusagen einfach auf dem internen System laufen lassen und sagt, hier, guck da, Fachverfahren A, Fachverfahren B und Akte X, Y und Z und da und dort. Und dann findet er das. Und das
wäre, es gibt ja Solar zum Beispiel. Ne? Also ich meine, es ist so, dass es keine Suchmaschinen gäbe, sondern ich sag mal, der Wert, darüber diskutieren wir auch sehr viel. Also nebenbei bemerkt, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, wir haben ganz engen Draht sozusagen zu den Entwicklern, die bei unserem IT-Dienstleister sitzen. Also wir haben dort ein wöchentliches Jofix mit den Entwicklern und unserem Webteam, wo wir also auch, sage ich mal, sehr professionell unsere Arbeitsprozesse dort verfolgen und abwickeln. Und dort diskutieren wir dieses Thema natürlich auch. Ne? Und die Entwickler sagen, wir haben doch eigentlich eine super Suchmaschine. Da sagen wir, ja, das stimmt ja auch. Aber wir müssen die natürlich ertüchtigen, auch tatsächlich Dinge zu finden nach einer gewissen Logik und nach irgendwie auch den Erwartungen, zumindest zum Teil nach den Erwartungen der Suchenden. Und ich meine, das ist ja gleichermaßen Glück und aber eben auch Frust bei Google, ne, dass man sich zwar freut, dass man irgendwelche vorsortierten Vorschläge kriegt, ne, die eben ortsabhängig sind und häufigkeitsabhängig, ne, aber man wird natürlich trotzdem manchmal das ungute Gefühl nicht los, ne, dass da auch viele Dinge von vornherein ausgeblendet werden und dass man sie natürlich nicht mal mehr angeboten bekommt, ne, weil man vielleicht der Erste dann danach gesucht hat. Mhm. Ne, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Barrierefreiheit der öffentlichen Hand. Ja. Also das ist nicht ganz konfliktfrei. Ne? Also deswegen so irgendwie kann ich jetzt nicht fertig sozusagen schon bestätigen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das wäre erst der zweite Schritt, ja, wenn ich mit einem ersten nicht weiterkomme, mich in diese Richtung zu orientieren, sondern der erste Schritt wäre erstmal zu sagen, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an, holen uns da auch mal professionelle Hilfe und Unterstützung, Leuten, die also das gut können und versuchen mal sozusagen von unseren Anforderungen aus mal zu definieren, was müsste man in so einem Umfeld überhaupt tun, ne, um dann verschiedene Lösungen rauszufiltern und zu sagen, okay, und mit der und der beschäftigen wir uns dann mal ein bisschen genauer. Ne? Also wir haben ja jetzt die Suche laufen, die läuft über, gibt es auf jeder Webseite und die ist auch gut, die haben auch an vielen Stellen schon deutlich verbessert, wenn man jetzt auf jena.de geht, ne? Aber es gibt mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Ne?
Mhm. Aber an der Stelle finde ich es echt löblich, dass die Stadt im Prinzip den Weg geht, den Schritt macht, selbstständig. Also die Eigenständigkeit für sich selbst behält, denn eben wie Sie jetzt beschrieben haben, sind einfach Optimierungsmöglichkeiten natürlich dann in der Hand der Stadt. Was wiederum, wenn man zu Google schreibt, hier, wir würden gerne, dass ihr das und das anders indiziert, da wird nichts passieren. Hm. Und aber an der Stelle in dem Sinne auch diese den Bürgern noch die Alternative bieten. Also ich finde diesen Weg, den sie da eingeschlagen haben, wirklich besser als zu sagen, oh, es gibt da jemanden, der kümmert sich extern drum und
Ja, zumal, also was mir jetzt noch so im Hinterkopf schwebt, also deswegen ist mir überhaupt diese Custom Search Engine überhaupt wieder sozusagen aufgepoppt. Das, also in den letzten Tagen gab es eine Meldung, dass Google das abschaltet. Also sozusagen alle, die das genutzt haben, sind jetzt gezwungen, irgendwie was anderes zu nutzen. Oder ich meine, es gibt so eine Übergangsfrist und so weiter, aber trotzdem.
Irgendwann ist es weg.
Genau. Ja, also ich glaube schon, dass wir daran tun, wenn wir für bestimmte, insbesondere eben so inhaltliche Prozesse, auch wirklich die Fäden weiter in der Hand halten und selber die Verantwortung dafür tragen. Dafür braucht man natürlich auch ein Minimum an Expertise. An einigen Stellen haben wir sie exzellent, an anderen Stellen etwas weniger, ne? Und da an manchen Stellen lohnt es sich auch nicht, sich selber in der Tiefe Expertise aufzubauen. Da ist es wirklich einfacher, sich einen Dienstleister zu holen. Aber die Steuerung, ne? Und die konzeptionelle Sicht auf die Dinge, die sollte man schon auf allen Gebieten haben. Und ich glaube, das haben wir auch in dem Zusammenspiel IT-Dienstleister, CIO oder wir jetzt als, ich sag jetzt mal so, die Digitalisierungsbrigade, ne, also das haben wir wirklich ganz gut, ne, und wir stehen da auf einem, haben also kurze Wege und tauschen uns zu allen Sachen aus. Und ich habe ja schon mal im Vorgriff, vielleicht falls wir zu dem Thema noch kommen, gab ja jetzt für diesen Bewerbungsprozess, gibt es ja auch ein Team. Ne? Also wir haben dort ein Team kreiert, faktisch eine Bewerbung, ein Projektteam, in dem also auch überall die Experten aus den einzelnen Fachbereichen vertreten sind, die dort wirklich auch echte Expertise mitbringen. Und das ist echt eine geniale Arbeit, ne? Und macht wirklich Spaß, da überall Leute zu haben, die wir eben auch im Haus haben und mit denen man auch wirklich offen reden kann und die das Know-how und die Expertise mitbringen, eben auch so eine Digitalisierungsthemen voranzutreiben, definitiv.
Ja. Ich habe so Fragen für die nächsten 2-3 Stunden.
Ja, ich rufe mal meinen Chef an und sage, also.
Ja, genau, das kann länger werden. Nee, also eine Aussage vorhin war, dass es nicht ein Stadtlexikon geben wird oder in Arbeit ist oder so. Also sollte wirklich sozusagen so ein bisschen die Geschichte der Stadt aufgearbeitet werden? Oder?
Okay. Es gibt ein richtiges Lexikon der Stadtgeschichte. Mhm. Das ist ein Projekt, das jetzt schon einige Zeit läuft. Und sozusagen der Anspruch ist erstmal wirklich einen Monolithen zu produzieren, also wirklich ein Buch, ja, was also wunderbar gedruckt ist und auch wirklich in guter Qualität vorliegt und was auch ein bisschen aus der heutigen Perspektive, ja, und da und dort ändert sich auch Blick auf Geschichte, ne, aus unterschiedlichen Perspektiven, dass aus heutiger Geschichte wirklich einen guten und ja, weitgehend vollständigen Überblick über die Geschichte der Stadt Jena aufarbeitet. Mhm. Es wird so ein 1250 Artikel auf 800 Seiten mit ungefähr genauso vielen Abbildungen. Wir legen auch sehr, sehr viel Wert auf sowohl die Qualität, aber eben auch auf manchmal da und dort auch gewisse Exklusivität von Abbildungen, die darin mit erscheinen werden. Und ein Spezifikum ist auch, es ist nicht ein Werk von 5 Autoren, sondern es gibt insgesamt über 200 ehrenamtliche Autoren, die in der Stadtgesellschaft verortet sind, von einem Einzelnen, der sich auf einem einzigen Spezialgebiet hervorragend auskennt und dazu einen Artikel geschrieben hat, bis hin zu Historikern, die Epochen etwas umfänglicher eben beschreiben in verschiedenen Artikeln. Und aber vom Aufbau und vom Charakter ist es ein Lexikon. Und Ich habe, als ich in das Team gekommen bin, kamen also auch die Kollegen, die sich mit dem Stadtlexikon befassten, also mit in das Team. Und in den ersten Wochen haben wir erstmal so ein bisschen Austausch gepflegt. Ne? Wer, passen wir denn überhaupt zusammen und sind wir denn jetzt tatsächlich richtig verortet und sprechen wir wirklich alle von denselben Dingen? Und mittlerweile haben wir da eigentlich einen sehr, sehr guten Draht und uns ist klar, dass auch schon so ein Stichwort Barrierefreiheit, ne? Schon aus dieser Perspektive heraus, wir natürlich über kurz oder lang dahin kommen müssen, dass dieses Lexikon der Stadtgeschichte auch online verfügbar sein wird. Jetzt kann man sich auf den einfachen Standpunkt stellen, okay, wir machen halt ein E-Book, ne? Und dann kann man sich einen E-Book-Reader nehmen und kann sich das angucken. Ist natürlich eine Variante, aber es gibt deutlich bessere und vielleicht auch etwas nutzerfreundlichere. Und wir werden, das Konzept ist so im Kopf da, ne? Also klar ist natürlich, erstens, man kann es dann weiterentwickeln. Man kann Medien dazu tun, die in einem Buch keinen Platz haben, vom Bewegtbild oder dem Audio. Man kann vielleicht einen Podcast daraus produzieren, wenn man mal ein bisschen Energie investiert. Aber man kann es natürlich auch mit der realen Welt verknüpfen. Also man hat plötzlich einen qualitativ hochwertigen Content, den man eben auch an die einzelnen Objekte, die ja zum Teil in so einem Lexikon die Rolle eine Rolle spielen, man kann es dort eben anbinden und damit direkt verknüpfen und sagen, okay, ne, ist, wenn ich eben auf dem Napoleonstein stehe oder vor dem Optischen Museum oder vor der Feuerwehreinfahrt des Zeiss-Hauptwerkes im Lottergraben, dann sehe ich auch, kriege ich auch die Informationen dazu geliefert, die eben in dem Lexikon der Stadtgeschichte mit verortet sind oder wenn ich im Schillergässchen stehe oder. Ne? Also, oder auf dem Theatervorplatz, wo mal ein Zuschauergebäude stand, ne? Und in dem man richtig sozusagen in der klassischen Form Theater rezipieren konnte. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es ist zwar nicht nur für Historiker-Nerds, sondern die Kinder in der Grundschule haben also dort irgendwann mal, ich glaube in der dritten Klasse, mal eine Epoche, wo sie sich mit ihrer Heimatstadt beschäftigen. Da muss man vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Artikel anfassen und sagen, wie würde man denn den kindgerecht aufbereiten? Ja, und muss man vielleicht auch dort nochmal zweisprachig arbeiten für Historiker, Wissenschaftler und Kinder und Jugendliche. Aber by the way, also ich meine, diese Varianten haben wir natürlich dann im Netz. Ne?
Na, nicht nur in dem Sinne für Kinder, sondern auch für Touristen. Es ist ja in dem Sinne, denn wie Sie es jetzt beschrieben hatten, ich stehe an der Einfahrt bei Zeiss und da ist einfach ein QR-Code. Also ein schöner. Und ich bin eigentlich sofort relativ schnell bei den Informationen, was ich
Ich dachte mal, QR-Code ist jetzt oldschool. Ich sag mal, wenn jetzt junge Leute mir erklären, dass ein QR-Code toll ist, ich dachte, es gibt doch GPS oder so.
Genau. Also das, ich habe jetzt auch gerade so überlegt, weil zum einen finde ich irgendwie gepappten QR-Code an dem Gebäude hässlich. Und zum anderen, ich sag mal, wenn man schon so eine Datenmaschine in seinem Datentasche hat, dann kann man auch sagen, wo stehe ich und erzähl mir mal was zu meinem Standpunkt.
Also ich kenne es halt für Museen, also da habe ich, von daher habe ich es jetzt einfach übertragen. Und da ist es gang und oder nein, es zieht jetzt ein, das ist das Neue bei denen.
Gut.
Genau. Okay. Und ich habe auch schon so ein Museum besucht gehabt, wo es im Prinzip wirklich die weiterführenden Informationen dann per Webseite auch technisch gesehen wirklich sehr einfach und schön gemacht.
Das war jetzt auch nicht so ernst gemeint. Also, natürlich der QR-Code, dort ist ja nur eine. Ist ja nur eine Brücke. Ne? Also sozusagen soll ja eine Brücke sozusagen zwischen der realen Welt oder zwischen dem Papier, ne? Auf das er gedruckt ist, ne? Und irgendeiner Information im Netz. Ja? In aller Regel ist ja da nur eine URL verpackt, ne? Und man landet dann halt auf irgendeiner Seite. Und wenn man sich jetzt mal aber tatsächlich überlegt, der QR-Code ist erfunden worden, naja, das war so irgendwie Zeit, da gab es die Smartphones noch gar nicht so richtig. Ne? Und wenn man sich aber heute mal ansieht, also mit Augmented Reality, Bilderkennung hatten wir vorhin das Thema, ne? Also ich kann natürlich auch einfach nur, man muss jetzt nicht in 3D-Welt sich bewegen, aber ich sag mal, das Handy, das erkennt das eigentlich, wenn man es geschickt aufbereitet, ne? Und wenn man zum Beispiel ein gutes 3D-Modell der Stadt hat, ne? Und eine digitale Stadt hat, wirklich eine 3D-digitale Stadt, dann ist es an sich kein Problem, dass das Handy von sich aus oder egal, es ein Endgerät von sich aus erkennt, wo es sich befindet,
da stehe ich aber vor der Frage, wie kriege ich die Leute zu mir? Also Ziel ist ja, oder mit dem QR-Code habe ich den Link für die Stadt. Also da steht dann jena.de drinne. Wenn ich aber das Handy zücke und die Software von Google benutze, wird mich Google sehr wahrscheinlich nur in seinem Universum.
Na, ich denke gerade so, Google hat ja diese schöne Tochterfirma namens Niantic.
Okay.
Die einen vielleicht nur in Nerdkreisen bekanntes Spiel namens Ingress produziert haben. Und ein noch viel.
Gibt es vielleicht bei den Jena? Nein, die haben es gemeldet, ja.
Aber, also, kommen wir gleich dazu. Aber sozusagen ein noch viel bekannteres Spiel produziert haben, nämlich Pokémon Go. Und sozusagen, das, ich habe jetzt gerade so überlegt, also eigentlich hat Pokémon Go quasi genau diese Brücke geschaffen, weißt du, dass du sozusagen mit GPS und Kamera durch die Stadt läufst und ich meine, hier sammelst du halt Pokémons ein, aber so kannst du genauso gut durch die Stadt gehen und sagen, okay, bin da und da und dann fängt er an sozusagen jetzt die Information aufzubreiten, sagen, du bist jetzt am Schillergästchen und da ist das und das passiert und kann vielleicht auch Videosequenzen einspielen und so weiter, also das
ich, sag mal, ich das muss dafür die den Jenaer Stadtführer-App oder sowas installieren. Ich bin darauf angewiesen, dass ich da irgendwie oder ein Externer das macht. Das Problem ist ja im Prinzip, ich installiere mir im Pokémon Go oder irgendwas Go, Jena Go.
Deutschlands Städte Go.
Genau, installiere ich mir und dann bin ich auf den angewiesen, dass er die Informationen, die ich eigentlich bei mir auf der Webseite habe, die im Jena Lexikon liegen, in dem Sinne einbindet und zugänglich macht.
Ja. Als erster Eintrittspunkt ist das schon, jetzt habe ich es auch verstanden, ist das schon nicht schlecht. Also irgendwo muss man natürlich mal das allererste Initial sozusagen setzen. Ja. Entweder es installiert nur eine Hülle von der App, oder das initiiert einen Link dahin, der irgendwo abgelegt wird. Also irgendwann muss man, oder man kriegt halt doch nur die Postkarte in der Touristinformation, ne? Und auf der dann irgendwas drauf ist oder die sich die kleinen NFC-Chip drin hat, der sich dann automatisch mit dem Handy verbindet und dem Handy sagt, dann jetzt geh doch mal auf diese App oder so. Das ist schon klar. Also irgendeinen Eintrittspunkt braucht man. Aber es ging ja drum, also wenn wir sagen, wir haben 1250 Artikel ungefähr in dem Lexikon und ich sag mal, wahrscheinlich ist mindestens jedem zweiten ist irgendein POI drin, ja, irgendein Point of Interest, irgendwas, was wo einen Bezug zu unserer dreidimensionalen Welt da sind, ne, dann ist es schon rein erstmal formal gar nicht möglich, die jetzt alle mit QR-Code zu bekleben. Also das würde wahrscheinlich einfach auch niemand tun, aber es ist schon möglich zu sagen, ich stehe jetzt vor dem Blinker-Denkmal oben unterhalb des Napoleonstein da im Wald, ne? Und da ist weit und breit sowieso nichts anderes und da wird das Handy schon merken, irgendwie, dass es vielleicht jetzt mal die Informationen zu diesem Stückchen Stein irgendwie ausspucken muss. Ja, und ich glaube, sowas ist schon gut machbar und es ist nochmal Arbeit, die man reinstecken muss natürlich, wenn man diese Dinge alle verorten muss. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Und also weshalb ich so diesen Gedanken so charmant finde, weil diese Idee, ja, wir machen irgend so einen Stadtführer und die haben natürlich viele vor uns gehabt. Aber ne, das scheitert eben meistens an dem qualitativ hochwertigen Content. Ne? Und bei uns ist es eben jetzt umgekehrt. Wir haben den qualitativ hochwertigen Content, also wir entwickeln den, ne, und wollen ihn, können ihn dann sozusagen nutzen und quasi vermarkten, ne, und in die Nutzung immer erhöhen. Ich meine, von dem Buch werden irgendwas zwischen 3.000 und 5.000, 6.000 Bücher, wenn alles gut läuft, gedruckt werden. Aber ne, wir haben eben, wenn man mal unsere Durchläufer noch hernimmt, gibt es natürlich, ist die potenzielle Zielgruppe natürlich schon deutlich höher. Ne?
Und was hat denn Niantic dann vor in Jena? Was wollen die mit Ingress machen?
Ja, die haben sich jetzt erstmal nur gemeldet. Mhm. Ne?
Okay.
Und haben gesagt, na, sie können sich vorstellen, dass sie mal so ein, das ist ja dann immer so temporär, so eine Aktion. Ne?
Ach, okay, ja, ich verstehe.
Dass sie mal so ein Spiel aufziehen. Mhm. Also ich habe jetzt gar nicht mehr so ganz genau Erinnerungen. In Erinnerung, die definieren ja sozusagen nur einen Zeitraum, irgendwie eine Woche oder so. Ne? Ja. Und dann ist es aber, muss man sozusagen die POIs natürlich irgendwie kennzeichnen oder braucht eben qualitativ hochwertige Fotos von POIs, die man eben finden muss und die man dann da einbindet und abläuft. Ne? Also läuft ja nach so einem Schema und es gab also nur so einen ersten Kontakt. Mhm. Und wir haben uns mal intern verständigt oder ich wurde gefragt, wie ich das fände und da waren wir uns erstmal einig, ach ja, das verfolgen wir mal weiter und gucken mal, was da wird. Also gibt ja auch vielleicht mal irgendwann ein Monopoly von Jena, ne, wo dann gibt eben, es. Ja, und ne, so, also solche Dinge, so Stadtmarketing-Geschichten, die sind ja wirklich schick, ne? Und ich kann dem schon einiges abgewinnen, aber wir müssen da gar nicht, ehrlich gesagt, immer überall unsere Finger einstecken. Ich meine, das finde ich auch gut, dass solche Dinge entstehen, die einfach jemand tut. Ne, weil er denkt, es ist gut oder ich verdiene damit auch ein bisschen Geld dabei und es kommt uns am Ende allen zugute.
Wird das Ganze als Wikisystem weitergepflegt, war jetzt so mein Gedanke. Also ich als Bürger, der unter Umständen auch noch die Geschichte dazu erzählen kann, eben, wie Sie vorhin gesagt haben, es gibt einfach Experten auf einem Gebiet. Ist das angedacht?
Das ist die Idee. Also das ist sehr schön. Wir müssen natürlich dann nochmal mit den Man hat natürlich da noch ein bisschen Urheberrechtsfragen. Ja, genau. Ne? Also man muss schon auch sicherstellen, dass die Quellen, die jetzt von den Autoren kommen, dann auch unverändert bleiben, weil die sind natürlich mit deren Urheberrecht verknüpft. Aber ich finde es in einer Bürgergesellschaft und auch in einer offenen Gesellschaft sehr wohl legitim, dass es eben auch andere Sichtweisen auf historischen Kontexten und auf historische Inhalte geben kann. Und wir haben ja nicht nur, ich sag mal, abgeschlossene Geschichte von vor 500 Jahren. Ne? Wir haben ja auch neuere Geschichte. Und gerade in der neueren Geschichte kann man verschiedene Perspektiven entwickeln. Und die kann man noch diskutieren, inwieweit das jetzt jemand tut und wahrnimmt. Das steht auf einem anderen Blatt, aber prinzipiell erstmal diese Möglichkeit zu bieten, zu sagen, hier können auch Inhalte weiterentwickelt werden, bis hin zu, ich habe das Fotoarchiv meiner Großmutter aufgeräumt, ne? Und man braucht ja bloß mal bei Facebook, gibt es ein paar Gruppen, die sich mit alten Jena-Fotos unter anderem beschäftigen, ne? Und dort ist mir dieses Foto von dem und dem in die Hand gefallen, ne? Und das gehört mit dazu, ne? Ich erinnere nur an die Petersen-Debatte, die wir also im vorigen Jahr hatten, ne? Und die natürlich auch die Stadt ganz schön aufgewühlt hat und die zwar jetzt erstmal in diesem Kontext beendet ist, aber möglicherweise eben trotzdem noch nicht beendet ist und die vielleicht wieder noch 50 Jahre weiter wieder nochmal andere Perspektiven entwickeln wird und auch andere Sichtweisen auf diese Zeit eröffnen wird. Ne? Auch egal, ob es jetzt mit neuen Quellen ist oder mit einem bisschen mehr Distanz. Also, und glaube, das ist auch lebendige Geschichte, wenn man mit unseren Mitteln in der Serie, obwohl wir sind immer noch im Digital-Talk. Ja, ne? Ja. Ja, aber also ja, da, jetzt mache ich mal die eine kurze eckige Klammer auf, ne? Und sage, eigentlich, was wir machen, ist völliger Irrsinn. Ja, also wir versuchen gerade im Moment die Weltformel zu entwickeln. Wir haben jetzt uns hingestellt, sagen, wir machen jetzt eine Bewerbung digitale Stadt. Wie sieht denn die digitale Stadt aus? Das kann kein Mensch, kann ja nicht mal jemand die Stadt beschreiben, geschweige denn jemand sozusagen eine Strategie, wie man aus dieser Stadt eine digitale Stadt macht. Also was wir tun, ist ja ohnehin nur immer so mal punktuell uns dort in dem jetzigen Kontext uns Dinge zu überlegen, die man eben machen kann, ne, und die eben irgendwie auch eine gewisse naheliegende Komponente haben. Aber wir sollten uns wirklich ganz devot ein bisschen zurückziehen und sagen, es ist eine Sicht, da sind viele Menschen dran beteiligt und trotzdem ist das natürlich immer nur eine eingeschränkte Perspektive. Und es gibt ganz viele Fachleute, Spezialisten, Menschen, die wirklich mit den Sachen, Dingen und Menschen zu tun haben, die unsere Sichtweise vielleicht auch da und dort gar nicht verstehen. Ja? Und wo wir auch mal sagen müssen, okay, und mit denen müssen wir in allen diesen Feldern erstmal irgendwie in den Dialog kommen. Und also, ja, und das betrifft natürlich diese Geschichtsdebatte genauso. Natürlich haben die Historiker dazu eine Sicht und die wissen auch, haben sich auch damit auseinandergesetzt, was ist dann quasi eine plebiszitäre Sicht auf Geschichte und was ist eine wissenschaftliche Sicht auf Geschichte und wie passen die zusammen. Aber wir beschäftigen uns eben auch mit Bürgergesellschaft und mit Partizipation, mit Beteiligung und sagen eben auch, ja, das muss man eben auch aushalten, dass es eine Historikersicht gibt und auch eine weitgehend wissenschaftlich abgesegnete Sicht, aber es gibt eben auch Perspektiven, die sind eben irgendwie ein bisschen anders. Ne? Und die kann man sehr wohl in so einem Kontext auch mal mit einsammeln und mit diskutieren.
Ja. Das haben wir sozusagen schon wieder das an dieses Thema digitale Stadt und dieser Wettbewerb angenähert. Genau. Und darüber wollen wir ja auch noch gerne ein bisschen sprechen, aber ich bin der Meinung, wir haben gerade wieder so ein Thema abgerundet und wir könnten mal auf die Idee kommen, Musik zu spielen.
Jetzt muss mal schnell auf meine Playlist gucken.
Ja, ja, genau. Gucken wir nochmal hier rein und schauen, was wir noch Schönes haben.
Wir könnten ja mal. Wir könnten mal die 10 spielen, nicht gleich darunter.
Ja, okay, genau. Das hier.
Ja, genau. Mhm.
Was ist das für?
Das ist Felix Mayer.
Genau. Was gibt es noch mehr Info?
Ja, das ist ja sehr interessant. Also ist ja als Straßenmusiker sozusagen bekannt geworden. Also hat also bis heute eigentlich macht er immer noch Straßenmusik, ne, und ist durch Europa getourt. Kommt aus dem süddeutschen Raum und ist eigentlich so ein klassischer Liedermacher und hat aber wirklich auch eine sehr coole Band. und muss dadurch auf der Bühne nicht spielen, was man auch wirklich merkt, dass er eben sich sehr auf seine Musik konzentrieren kann und singen kann und dadurch zum Teil auch ein bisschen komplexer. Ich mache ja selber ein bisschen Musik und versuche immer mal Sachen zu covern, und ihn zu covern ist also nicht so ganz trivial, ne? Weil wenn man selber spielen muss und dann seine etwas komplexen Sprachgebilde mit der Musik zusammenbringen muss, dann ist es manchmal nicht so ganz einfach, und ich liebe ihn sehr. Also ich habe jetzt, ich glaube, 4 Alben von ihm, ne? Also es gibt 4 Alben von ihm, kann ich also nur empfehlen, und ein sehr toller Mann mit einer tollen Stimme und sehr guten Texten und Musik.
Hat sehr neu. Viel Spaß beim Reinhören.
Ja.
Genau, und hier ist immer noch der Datenkanal. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen.
Unfassbar.
Ja, dabei haben wir uns aus der Einführung noch gar nicht rausbewegt. Genau, also wir müssen dringend wahrscheinlich nochmal eine zweite und dritte und vierte Sendung machen. Ja, also wir haben uns einen Gast im Studio, das ist der Michael Selle von der Stadt Jena. Und wir haben ja vor der Pause schon so eigentlich einen recht großen Bogen über das Lexikon der Stadt Jena geschlagen, über die Rolle des CIO, über soziale Medien, die Stadt betreut, und verschiedene andere Themen. Und ein Stichpunkt, was immer wieder so ein bisschen fiel, war digitale Stadt und dieser Wettbewerb digitale Stadt, an dem sich die Stadt Jena beworben hat oder vielleicht noch bewerben wird. Vielleicht können Sie uns mal so ein paar allgemeine Informationen zu diesem Wettbewerb geben, was das ist und dann, was da macht.
Naja, es gibt ja diese sogenannten Smart Cities, ne? Und irgendjemand, irgendein schlauer Mensch hat festgestellt, irgendwie haben wir in Deutschland keine Stadt, von der man sagen kann, das ist jetzt wirklich so eine Vorzeigestadt, in der wir so verschiedene digitale Technologien noch so ein bisschen exemplarisch und vielleicht etwas weiter, als sie üblicherweise so genutzt werden, mal betrachten kann und auch erproben kann. Ja, und da gab es so Beispiele, also in Spanien gibt es diese Santander, da gibt es eine ganz gute Webpräsentation, was die so alles gemacht haben. Und das Ergebnis dessen war, dass die Bitkom, also das ist der Branchenverband der IT-Industrie und Telekommunikationsindustrie, dass der Bitkom einen Wettbewerb ausgerufen hat für die digitale Stadt. Digitale Stadt bei Bitkom heißt die, und die Website ist die digitalestadt.org, zusammengeschrieben, digitalestadt.org. Und haben Unternehmen, also ihre Mitgliedsunternehmen motiviert zu sagen, wir nehmen Leistungen, Geld in die Hand und würden mal in einer Stadt versuchen, exemplarisch zu zeigen, was so geht, ne, und welche Technologien man so einsetzen kann und umsetzen kann. Und herausgekommen ist halt dieser Wettbewerb, der ist so Ende November 2016 veröffentlicht worden. Und in einer sehr kurzen Bewerbungszeit, nämlich bis 15. März, müssen die Bewerbungsunterlagen dort eingereicht sein und ausgelobt sind, ist ein zweistelliger Millionenbetrag, der also nach Aussage auch der Bitkom durchaus bis sozusagen an die Grenze eines dreistelligen also gehen kann, was durch diese einzelnen Unternehmen gemeinsam mit den Städten oder mit anderen Partnern, Stakeholdern in so einer Stadt investiert werden könnte. Und damit das eben nicht auf zu einer großen Fläche versickert, ist sozusagen die Stadtgröße etwas eingeschränkt worden und auch die Anforderungen, die an die Städte stehen. Also aufgefordert sind Städte zwischen 100 und 150.000 Einwohnern, die nach Möglichkeit auch eine Hochschulinfrastruktur mitbringen, gute Verkehrsanbindung, na gut, da sind wir vielleicht nur mittelmäßig aufgestellt, doch Autobahnen haben wir. Und
ICE-Bahnhof haben wir auch noch.
ICE-Bahnhof, ne, es ist nur ein Haltepunktparadies eben nebenbei bemerkt, weil er keine Weiche hat. Also habe ich mal als Modelleisenbahner gelernt. Also ein Bahnhof muss mindestens eine Weiche haben. Ne? Jedenfalls, also das Ziel, also die Hauptziel ist natürlich, die Stadt Größe etwas zu beschränken, damit die eingesetzten Mittel natürlich auch tatsächlich zum Tragen kommen und Wirkung entfalten. Also wenn man jetzt, sag mal, selbst 50 Millionen nimmt und investiert in Hamburg, dann sind die sicher auch sichtbar, aber es ist natürlich einfach eine andere Dimension. Ne?
Das wird dann der Kleiderständer in der Elbphilharmonie
wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich, ja.
Digitaler Kleiderständer.
Digitale oder Kartenabrisssystem in der Garderobe, genau. Irgendwie sowas in der Art. Also aber ich glaube, das ist auf diese Stadtgröße ganz gut orientiert, und es passt natürlich erstmal perfekt für uns. Ja, muss man ganz klar sagen. Also als wir den Wettbewerb zum ersten Mal gesehen haben, Da haben wir gedacht, boah, die haben irgendwie vorher unsere Stadtbiografie gelesen, ne, und haben danach dann den Wettbewerb ausgelobt. Also wir sind schon wirklich genau in dem Zielraster. Also wir haben die Friedrich-Schiller-Universität, wir haben die Ernst-Abbe-Hochschule, wir haben eine gute Wissenschaftslandschaft und wir haben natürlich auch trotzdem genug, ich sag mal, reale Herausforderungen, die wir lösen müssen, mhm, ne, und wo uns tatsächlich digitale Technologie im weitesten Sinne auch tatsächlich helfen kann. Mhm. Und wir haben dann zunächst erstmal in der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, also mit dem Management diskutiert und haben dann Ende Dezember die Entscheidung getroffen, dass wir uns an dem Wettbewerb beteiligen werden, und haben ein Projektteam, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, kreiert, und also eine richtig klassische Projektorganisation. Es gibt ein Projektteam, ich bin, der OB hat mich da zum Projektleiter auserkoren, und wir haben ein Lenkungsteam und wir berichten dort auch regelmäßig und haben sozusagen dann eine Projektorganisation aufgesetzt. Und dieser Wettbewerb besteht also insgesamt aus drei Teilen, die also als Teil der Bewerbung mit eingereicht werden müssen. Das erste sind nach insgesamt 10 Themenfeldern sortiert, Bestand und Vision und eben auch konkrete Projekte, die eben umgesetzt werden sollten oder werden. In einer zweiten Säule des Wettbewerbsaufrufs steht, dass wir uns schon im Vorfeld Gedanken machen müssen, wer sind denn eigentlich unsere Stakeholder, wer sind denn Unterstützer, wer sind denn Personen, Organisationen, Unternehmen, die uns in so einem Prozess unterstützen können, beziehungsweise auch unterstützen müssen. Und das ist an sich schon auch eine ganz weitblickende Sicht von den Wettbewerbsaufrufern, dass sie gesagt haben, naja, alles Geld und alle Investitionen nützt nichts, ne? Wenn man nicht auch diejenigen hat, die sagen, ja super, wir sind mit dabei, wir fördern es, wir motivieren die Nutzer, wir schaffen auch ein, ich sag mal, bürgerschaftliches, politisches Klima, dass das eben auch irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt. Und die Säule 3 ist faktisch das Projektmanagement für diesen Gesamtprozess. Also wir müssen beschreiben, wie wir dieses ganze Thema eben umsetzen, wie wir es führen, wie wir es managen. Und jede dieser drei Säulen, also Inhalte, Stakeholder, Projektmanagement, wird auch zu einem Drittel in etwa bewertet und macht dann sozusagen die Beurteilung dieser Bewerbung aus. Dann wird eine zweite Stufe gezündet, ne? Sonst schafft man ja die 8 Kilometer pro Sekunde nicht, ne? Und damit man in die Umlaufbahn kommt. Auf jeden Fall, die zweite Runde sagt, es gibt eine Shortlist, die wird dann Mitte März definiert. Und diese Shortlist geht dann in die eigentlichen Verhandlungen mit der Bitkom und mit den Sponsoren, also mit den beteiligten Unternehmen, und identifiziert die konkreten Projekte, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und am 12. und 13. Juni wird dann im Rahmen des IT-Gipfels in Ludwigshafen der eine Sieger oder die eine Siegerin gekürt, und die wird dann, geht dann sozusagen in die eigentliche Umsetzungsphase. Und die sieht dann so aus, dass man ab Mitte 17, was sehr, sehr sportlich ist, bis Mitte 18, sag mal jetzt mal grob, so eine Realisierungsphase hat. Ja. Und dann natürlich mit einzelnen Dingen auch schon vorher unter Umständen in den Betrieb geht und oder in den Pilotbetrieb. Und dann gibt es halt so eine Produktivphase, ne, oder Erprobungsphase für manche Dinge vielleicht auch. Und die geht dann wieder nochmal 2 Jahre. Und in diesem Zeitraum haben sich also auch die Bitkom-Unternehmen verpflichtet, die Themen, die sie eben dort auch eingesteuert haben, tatsächlich eben auch zu stützen und zu fördern und sicherlich zum größten Teil auch zu finanzieren. Wobei allen klar ist, dass es von uns Ressourcen braucht, also nicht nur von der Stadtverwaltung, sondern auch von anderen städtischen Playern, die man in so einem Projekt eben mit unterbringen muss, ne? Also das ist so der ganz grobe Rahmen, in dem wir uns da jetzt bewegen. Und jetzt ständen wir natürlich vor der Frage, Visionen sind toll, aber wenn wir über eine Realisierung von 17 bis 18 reden, dann sind es im Grunde alles Lösungen, die man eigentlich schon im Schubkasten haben muss. Mhm. Also wir haben ja nicht mal mehr Zeit, irgendwas zu entwickeln, so richtig. Also man gibt vielleicht nochmal so eine Applikationsphase. Also man kann sicherlich ein Stück Software nehmen und sagen, ja, da mache ich Customizing nochmal irgendwie ein bisschen was und stelle nochmal was ein und mache vielleicht nochmal irgendein Screen neu oder so. Aber im Grunde kann nichts neu entwickeln. Also alles, was wir hier tun, ist im Grunde schon weitgehend da. Was wiederum eben dann dazu führt, dass man sich, dass wir ein bisschen vor dem Spagat standen, wie viel Utopie oder Vision packen wir da rein und wie viel Pragmatismus. Ne? Und auch der hat wieder so eigentlich zwei Aspekte. Ne? Das eine ist eben, man muss es in dem Jahr realisieren können, um es dann erproben zu können. Und die andere Frage ist, was machen wir mit den schönen Ideen, wenn wir den Wettbewerb nicht gewinnen sollten? Was nicht passiert, aber ich meine, ne, wenn so, aber ne, dann wollen wir es eigentlich trotzdem machen. Hm? Also wir wollen eigentlich im Grunde uns nur Dinge überlegen und uns vornehmen, die wir sowieso auf dem Radar haben und die auch wirklich jemand braucht und die wir auch sowieso machen wollen. Ne? Und das ist natürlich wirklich ein Spagat so aus Pragmatismus und Vision, den wir auch in diesen, müssen wir mal schauen, wie der am Ende in den Wettbewerbsunterlagen zum Tragen kommt und ob sozusagen diesen Konflikt, ob den jemand mitkriegt, ja, wieder so wieder rüber transportiert wird zu denjenigen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Ne? Und aber da sind wir jetzt gut dabei. Ne? Und im Minimum haben wir uns alle gesagt, haben wir hinterher ja sowas wie eine digitale Roadmap oder eine digitale Agenda oder einfach mal einen klassisch deutsch gesagten Arbeitsplan, wie wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren an viele Themen rangehen. Und letzter Satz dazu im Monolog. Uns ist natürlich dabei erstmal aufgefallen, welche unfassbare Vielfalt an Themen wir jetzt schon haben und an denen wir jetzt schon arbeiten und die jetzt schon alle in der Schiene sind, ja, und die alle auf der Spur sind, die zum Teil angearbeitet, vorbereitet oder mitten im Prozess sind, ne? Also von unserem Relaunch jena.de mit Einführung neuen CMS, vom Open Data Portal bis hin zu der Ausschreibung unseres Bürgerservice- und Unternehmensservice-Portals und mit allen Funktionen, die damit im Zusammenhang stehen. Überall gibt es, sind wir schon über den Reißbrettstadium ein ganzes Stück hinweg. Ne?
Also für mich so eine kleine interessante Seitennotiz war eigentlich, waren diese so formalen Kriterien, also diese 100 bis 150.000 in Universität und so weiter, weil also ich habe, als ich davon gehört habe, mal überlegt, welche Städte in Deutschland kommen eigentlich dafür in Frage und wie kriegt man das raus? Und da muss ich sagen, also ein Kind von Wikipedia ist ja diese Plattform Wikidata. Also es gibt so diese Wikidata-Seite und der kann man quasi einfach so eine datenbankbasierte Abfrage, also datenbankähnliche Abfrage reintun und kann sagen, hier, drucken wir mal alle Städte in Deutschland aus, die eine Uni haben und die zwischen 100 und 150.000 Einwohnern haben. Und wenn man das auch schafft, diese Anfrage korrekt abzusetzen.
Sehr gut, ja.
Genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man die Kriterien eng anlegt, hatte ich glaube 16 oder 17 Städte raus. Und wenn man es ein bisschen weiter fasst, also man sagt, okay, sagen wir von 90.000 bis 180.000 Einwohnern, also beide Grenzen ein bisschen aufweicht, waren es mehr Städte.
Ja, also ich habe natürlich auch eine Wettbewerbsanalyse so ein bisschen gemacht für mich und für uns. Und ich bin auf 30 gekommen, also habe nach unten nur so ganz am Rande nochmal geguckt, ne, wer so unmittelbar in der Nähe ist, aber sag mal zwischen 100 habe es nach oben ein bisschen geöffnet und da kam ich so ungefähr auf 30. Ne. Es gibt so ein paar heiße Kandidaten, also die sich zum Teil auch bewerben, wie Darmstadt zum Beispiel, die haben knapp über 150.000 Einwohner, also natürlich eine Top-Stadt, Top-Hochschulstandort, haben die T-Labs dort, also große Telekom-Forschungszentren.
Also ICE Bahnhof?
Ja, die spielen im Moment noch in der ersten Bundesliga. Oh, okay. Ja, also und aber ich meine, es ist halt wirklich ein richtig mächtiger Player sozusagen in diesem Thema, ne? Und nach unten nebenbei bemerkt, Cottbus wird sich bewerben, die also 99.000 Einwohner haben, ne? Und und ich sag mal so, denen ich es auch wirklich gönnen würde, ne? Also auf jeden Fall, ne? Weil die haben natürlich auch Riesenstrukturprobleme, ne? Mit dem Wegfall der Braunkohle und dem Strukturwandel, der sich dort in der Gegend generell vollzieht, der ohnehin nicht so ganz einfach ist, ne? Also, aber auf der anderen Seite, in ganz Ostdeutschland gibt es auch ansonsten niemanden weiter, der in dieses Raster fällt. Die nächsten wären dann noch Zwickau, irgendwie mit 91.000 Einwohnern. Und dann geht es aber gleich nach oben weiter. Die haben alle mehr. Also Erfurt hat über 200, Halle hat über 200, Chemnitz hat 250, Magdeburg hat über 200. Also da gibt es dann Rostock oder sind dann wieder doch zu klein, wie Schwerin oder so. Ne? Und Potsdam ist auch wieder nochmal größer. Also da könnte sich auch noch die ein oder andere dann bewerben. Aber es ist zumindest, sind wir hier so in dem, das ist natürlich mehr Zufall, ne? Sind wir tatsächlich auch hier in den neuen Bundesländern so die einzigen mit Cottbus zusammen, die in dieses Zielraster reinfallen.
Und ist es jetzt so, dass man sagen kann, dass, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht nur der Oberbürgermeister da kommt und sagt, wir müssen uns bewerben, sondern vielleicht auch der Ministerpräsident und sagt, Mensch, wir sind, ah, es ist eine Thüringer Stadt, es ist die einzige Stadt und jetzt macht müssen mal. Wir sozusagen das Leuchtturm auch für Ostdeutschland hier sein oder für zumindest für Thüringen.
Ja, als wir als R2G kamen in Thüringen, gab es ja auch einen neuen...
Also Rot-Rot-Grün für die technischen Leute da draußen, die das jetzt alle irgendwie ihre RFCs zersplittern und suchen.
Genau. Kam ja auch ein neuer Wirtschaftsminister, Wolfgang Tiefensee, der ja mal Oberbürgermeister in Leipzig war. Und der hat sich ja ein Ministerium eher mit seinen Kollegen natürlich zugeschnitten. Und das heißt ja, er ist ja Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Ja? Und natürlich ist ja klar, ne, wenn es eine einzige Stadt in einem Bundesland oder Freistaat gibt, auf die formalen Kriterien passen, dann bin ich natürlich als Wirtschaftsminister und als Minister für digitale Gesellschaft ganz gut beraten und mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber jetzt muss man natürlich mal sagen, diese ganze Geschichte hat auch eine Vorgeschichte, die länger zurückreicht. Also wir haben im Sommer letzten Jahres so einen IT-Dialog gemacht, also mit der IT-Industrie und den Hochschulen. Wie können wir denn unsere IT-Industrie in Jena entwickeln? Also wir haben jetzt so Pi mal Daumen, sage ich mal, 5000 Arbeitsplätze in der Digitalwirtschaft. Da sind auch welche dabei, die in den großen Unternehmen arbeiten. Aber wenn man unsere IT-Industrie hernimmt und das, sag mal so, als Größenordnung einfach um eine Hausnummer zu haben. Und wir haben zusammen mit unserer Wirtschaftsförderung und einigen anderen Beteiligten, wie gesagt auch den Hochschulen, damals so einen Dialog gemacht, wie entwickeln wir denn, was können wir da tun? Ne? Und da spielte natürlich Standortentwicklung, Gewerbeflächen, aber eben auch Bildung, Hochschulbildung eine große Rolle. Und zu dieser Veranstaltung war auch Wolfgang Tiefensee eingeladen und ist irgendwo auf dem kurzen Stück Autobahn zwischen Erfurt und Jena irgendwie kläglich irgendwie eingebrochen und kam also nicht. Ne? Und hat aber dann von ausrichten lassen, dass er also diesen Termin nachholt und der fand also auch Ende letzten Jahres statt mit auch wieder die Uni und die Ans-Abi-Hochschule waren dort vertreten, die Tauarbeit und einige unsere Wirtschaftsförderung und das Ministerium eben und wir haben dort eben schon mal darüber diskutiert, wie können wir dort gemeinsam arbeiten, wie können wir den Standort entwickeln und da ging es auch nochmal ums Thema Hochschulbildung und da war gerade auch der Aufruf ganz frisch und da war, hat er natürlich dann schon auch in dem Kontext gleich mal erneuert und sagt, naja, super, also wenn wir ja sowieso über Entwicklung der IT-Industrie und über den IT-Standort Jena reden, na, dann können wir auch gleich nochmal mit darüber reden und er unterstützt das Vorhaben und hat das auch bis zum heutigen Tag gemacht und hat auch Wort gehalten und das, also ich meine, wir müssen natürlich den Hauptanteil der Arbeit selber machen, logisch, ne? Aber gerade solche Themen wie Bildung und da betrifft es jetzt sowohl die originäre Bildung von IT-Fachkräften an den Hochschulen, also welche Lehrstühle haben wir denn dort und welche Ausbildungsprofile haben wir? Wir haben im Moment einen einzigen Prof an der Ans-Abi-Hochschule, der sich mit, ich sag jetzt mal, weiteren Sinne E-Commerce-Themen so beschäftigt und der ist kofinanziert auch durch die Wirtschaft und allen ist klar, es gibt natürlich da auch Schlüssel, wie viele Absolventen brauchen wir und demzufolge, wie viele Lehrstühle brauchen wir. Da müssen wir also auf jeden Fall unbedingt was tun. Wir haben, und da hängt das Land natürlich sofort mit drin, wir haben das Thema Bildung an den, ich sag jetzt mal, normalen Schulen. Ne, und auch dort heißt natürlich, ja, wie fördern wir einerseits natürlich die Bildung mit digitalen Mitteln, aber eben auch die digitale Bildung, ist auch im Wettbewerb auch nochmal für uns ein Thema. Und auch dort brauchen wir das Land. Ne? Auch dort muss natürlich das Wissenschaftsministerium, aber eben dann auch das Bildungsministerium müssen dazu eine Position haben, eine Haltung haben. Ne? Und ich habe jetzt also eher vielleicht auch sehr aufmerksam Zeitungen gelesen, geistert jetzt überall rum, dass der Freistaat irgendwie plötzlich 600 Millionen Euro irgendwo gefunden hat in seiner Kasse und jetzt überlegt, was er denn Schönes damit macht. Also wo mir natürlich sofort einfällt, naja, Bildung ist, also genau. Wenn Jena von irgendwas lebt, dann ist es Bildung. Mhm. Ja, also das ist, ich habe jetzt auch im Zusammenhang so immer mal gesagt, das ist wirklich unser Lebenselixier. Ja, also davon lebt die Stadt wie von nichts anderem. Genauso, also sowohl unsere Hightech-Industrie als auch die Institute und alles, was wir tun, bis hin zum Klinikum, ne, also hat natürlich sehr, sehr viel mit einer hohen Bildung zu tun und im Speziellen natürlich auch mit der sogenannten MINT-Bildung, also Mathematik, Informatik, Technik. Ne, und da kann man und da müssen wir einfach auch investieren. Ne, und dafür braucht man natürlich auch Erfurt, definitiv. Ja. Ne.
Genau. Jetzt war ja irgendwie so eine 2- bis vielleicht sogar 3-stellige Summe, die da als Fördermittel im Raum steht. jetzt, ich gucke jetzt mal so an die diversen Jenaer Firmen, die vielleicht was machen könnten und kann mir kaum vorstellen, dass die daran beteiligt sind, sondern es klingt für mich eher wie so eine Veranstaltung von diversen Großunternehmen, also sowas wie T-Systems, SAP, IBM etc. etc. Also ist das so, sind die dann federführend mit daran beteiligt oder gibt es auch eher kleinere mittelständische Unternehmen, die hier was mitmachen?
Also erstmal sind ja in dem Kreis der Sponsoren, kann man sich auf der Website angucken, sind tatsächlich sozusagen so eine Big Player wie HP Enterprise und SAP und Telekom und Vodafone und so dabei oder die Software AG, aber eben auch kleinere, die zum Teil auch nur in spezifischen irgendwelchen Branchen arbeiten, wie Autodesk, ne, also so in dem CAD- und 3D-Bereich, ne, oder Little Bird, die eben sich so mit Kita-Plattvergabe, Portal und sowas beschäftigen. Doc Morris ist mit dabei, ne, also auch Unternehmen, die sich spezialisiert haben, aber diese Frage haben wir uns natürlich ganz am Anfang auch gestellt. Also wir haben ja, also Wilfried Röpke von unserer Wirtschaftsförderung, dort Geschäftsführer und ich haben als eines unserer allerersten Gespräche zu diesem Thema digitale Stadtbewerbung war, kannibalisieren wir damit unsere eigene IT-Industrie. Mhm. Ja, und da haben wir gesagt, da müssen wir, also wir hatten eine Meinung dazu, aber wir versuchen die uns mal irgendwie nochmal so ein bisschen abfedern oder bestätigen zu lassen und haben also die IT-Industrie eingeladen oder eine ganze Reihe von Vertretern haben mal mit, insgesamt glaube so 12 Menschen aus verschiedenen Unternehmen, von Intershop bis DotSource und Towerbyte waren mit vertreten, aber eben auch die Hochschulen waren mit dabei, haben wir uns mal zusammengesetzt, haben das Thema diskutiert und da kam erstmal zunächst erstmal von denen, also das Potenzial ist definitiv höher als die Risiken. Ja, also die haben gesagt, macht. Und Teil 2, sie sagen, wir haben natürlich auch unsere eigenen Ideen und Markteintritte und wir können uns sehr wohl vorstellen, in so einem Fahrwasser und in so einem Sog auch eigene Themen zu platzieren. Ja, und es kommen ja bei uns auch Themen hoch, die von den Sponsoren auch gar nicht geleistet werden könnten. Und da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn jetzt out of the box sozusagen als fertige Lösung eigentlich nutzbar? Und wenn wir darüber reden, jetzt mal wir nur zum Beispiel sowas wie, wir machen ein lokales Händlerportal, in dem lokale Einzelhändler Produkte darstellen können, kurze Wege in ihre Geschäfte, Verfügbarkeiten anzeigen können, dann ist das eine lokale Plattform. Da gibt es zwar sozusagen bei eBay so eine irgendwie ähnliche Lösung, aber wo wir gesagt haben, das ist was, was wir eigentlich lokal und auch durchaus mit lokaler Industrie umsetzen und angehen können. Und davon gibt es ganz, ganz viele Themen, ne, die also unsere lokalen Player hier umsetzen können. Und der zweite Aspekt dabei ist eben, dass, aber das ist natürlich ein bisschen Spekulation, dass mir eine ganze Reihe von Lösungen so in den Sinn kommen, die man im Zusammenhang mit der digitalen Stadt sehen könnte, die von den großen Investoren initiiert werden würden, die aber unmöglich alleine umsetzen können, wo man auf jeden Fall irgendwelche lokalen Player braucht, irgendwelche Umsetzungskompetenz, Leute, die das auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit dann versehen, die das weiter betreiben, die es customizen. Und da wird sicherlich auch ein bisschen davon abhängen, wie wir diese Gespräche führen in der zweiten Phase und natürlich auch davon, wie stellen sich denn diese großen Unternehmen auf? Haben die jetzt wirklich nur Warengutscheine im Gepäck? Ne? Oder sagen sie, na klar, haben wir auch noch Dienstleister, die Teile davon umsetzen? Ne? Also die Telekom, die buddelt auch nicht selber den Kabelschacht von Zwietzen nach Kunitz, sondern das macht halt irgendeine bauausführende Firma. Ne? Und die bringen ihren Bagger mit und die müssen von denen natürlich auch bezahlt werden. Und so ist es natürlich in anderen Feldern auch. Und da muss man jetzt mal schauen, wie sich sozusagen diese Verhandlungen und diese Gespräche, wie die sich gestalten. Weil am Ende, also nichts ist schlimmer, als wenn da ein Misserfolg rauskommt. Ne? Also und zwar für jedes einzelne Projekt. Also die Vorstellung, dass wir dann hinterher 15 Investruinen haben, ne? Also das ist eine Horrorvorstellung. Ja. Ne? Also deswegen sozusagen diesen Erfolg zu organisieren, also lieber etwas weniger, aber dafür so, dass es auch hinterher funktioniert. Ich glaube, das ist so eine Zentralaufgabe, die uns auch allen so ein bisschen im Kopf rumgeistert. Ne? Also wie, was auch den Pragmatismus befördert hat, zu sagen, wie können wir die Dinge so beschreiben, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass sie funktionieren, dass sie nachhaltig betreibbar sind, ne, und dass sie von den Leuten auch wirklich angenommen werden.
Genau, also bei diesem Projekt hätte mich jetzt interessiert, was für die Bürger war ja jetzt dieser im Februar, Anfang Februar, dieses Treffen im Rathaus, wo ja diverse Ideen, wo im Prinzip auch mit eben der Input der Bürger geholt wurde. Kann unser Eins, also als Bürger noch mit, ist da noch eine Beteiligung noch da?
Also, oder? Ich würde das nur so an der Stelle vielleicht nicht ganz so abtun, wie die Bürger konnten was mitmachen, sondern ich fand das schon ziemlich lobenswert eigentlich, dass A, die Bürger überhaupt eingeladen wurden, ja. Sondern dass doch ein, also versucht wurde, ein recht produktives, offenes
Dialog zu führen. Also, ja, genau. Also ich sag mal, wie ein Brainstorming, dass viele Sachen einfach mit auf den Tisch kamen, auch vielfältig.
Also ich glaube, wir haben ja bei diesen Bürgerbeteiligungsprozessen immer so ein kleines Dilemma. Ne? Also wenn man solche Veranstaltungen macht wie diese, die relativ offen formuliert sind, dann ist natürlich, ich sag jetzt mal, die Betroffenheit des Einzelnen hält sich in Grenzen. Ne? Also wir haben heute Vormittag gerade oder gestern Vormittag nochmal so das Thema diskutiert. Man wacht immer erst auf, wenn früh irgendein Baggergeräusch vor der Tür ist, was man nicht kannte. Ne? Dann wird man hellhörig. Ne? Also dann guckt man aus dem Fenster und denkt, verdammter Mist, davon hast du doch gar nichts mitbekommen. Ne? Und dann regt man sich auch. Und wir haben natürlich an sich erstmal noch einen relativ abstrakten Prozess. Und deswegen waren wir sehr froh erstmal, dass wir eine gut besuchte Veranstaltung hatten mit wirklich tollen Diskussionen und auch sowohl aus der Nerd-Szene als auch sozusagen mit Menschen, die wir nie vorher sozusagen in der Stadt gesehen haben, die sich an Gesprächen beteiligt haben. Und ich sehe das genauso. Also man muss ja auch mal sehen, das ist ja auch nichts, was man einfach mit einem Fingerschnips aus dem Ärmel schüttelt, sondern es braucht Vorbereitungen, man muss Moderatoren haben, man muss sie nachbereiten und so. Ne? Und ich fand es eigentlich auch wirklich gut, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Und wir haben auch interessantes Feedback zu einigen Themen wirklich gekriegt, auch manchmal so Tendenz-Themen. Ja, also ich habe ja so in meinem, kann jetzt am besten natürlich den eigenen Thementisch so ein bisschen reflektieren, habe es glaube ich auch in der Zusammenfassung gesagt, von gerade das Thema Datenschutz spielt ja immer mal eine Rolle. Ne? Und natürlich ist dort gekommen, ja, also ihr müsst euch schon drum kümmern, aber im Grunde vertrauen wir euch, ne? Sorgt dafür, dass alles funktioniert. Ne? Wir wollen, dass eure Services gut online verfügbar sind, ne, und dass ihr uns das Leben leichter macht. Mhm. Ne, und eine junge Frau sagt dem, naja, ich will mich um meine Familie kümmern und um mein Kind, was sie vor sich trug. Ne, und das ist mein Lebensmittelpunkt. Ne, und ein Behördengang, der muss einfach funktionieren. Ne, oder an meinem Tisch waren eben auch einige Unternehmer, die gesagt haben, Mensch, wir machen schon viel, aber unsere Startup-Kultur, das ist immer noch so ein bisschen kritisch. Ne? Da könnten wir uns einfach noch mehr Support wünschen und noch mehr Unterstützung von den verschiedenen Beteiligten, ne? Und alles noch ein bisschen vereinfachen, dass wir hier in der Lage sind, unsere Unternehmen aufzubauen und gerade so als kleine Gründer auch irgendwo eine Bande zu finden. Und das sind so Aussagen, die finde ich ehrlich gesagt fast wichtiger, als dass mir jetzt jemand kommt und sagt, wir müssen jetzt mal unbedingt darüber diskutieren, wie wir irgendwie automatisiert aus einer iOS-App eine Windows-Mobile-App bauen oder so. Ne? Also meine, das ist auch wichtig, aber in so einer Phase ist es eigentlich wichtiger zu sagen, wo sind denn wirklich Bedürfnisse und wo wünschen sich eben auch Leute Unterstützung auf diesem Feld, aber eben auch genauso, wo sehen sie eben halt auch Risiken. Ne? Und glaube, dafür war es gut. Ne? Und nach der Frage, nach der jetzigen Beteiligung, klar, wir versuchen über alle Kanäle, die wir jetzt so haben, immer wieder punktuell über die Dinge zu informieren, die wir so tun. Es gibt den Blog nach wie vor, also blog.jena.de/digitale-stadt, in dem die Themen dargestellt werden, wo wir so peu à peu auch immer so die laufenden Dinge veröffentlichen. Wir machen jetzt, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, in der nächsten Woche, Freitag, Sonnabend, ein Hackathon oder ein Jenaton, hat sich Arim Friedland ja ausgedacht, in dem wir vielleicht auch nochmal mit einem bisschen mehr technischer Sicht auf manche Themen zu sprechen kommen. Ja, welche Daten haben wir? Wie gehen wir damit um? Was können wir damit machen? Wie können wir daraus Mehrwert generieren? Ja, wer sind denn eigentlich Nutzer von solchen Daten? Sicherlich werden wir auch dort über Datenschutz diskutieren. Ne? Und also es gibt jetzt, glaube ich, kein fertiges, vollständiges Portfolio, wie man jetzt dort Bürger beteiligt, aber wir haben das, was uns an Instrumentarium zur Verfügung stand, haben wir versucht, dort einzusetzen.
Genau, aber das ist, denke ich, auch ein guter Hinweis nochmal für den 3. und 4. 3. also Anfang der ersten Märztage, gibt es eben diesen Jena-Ton, den Hackathon in Jena. der anlässlich des Open Data Days in, stattfindet. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist Jena sozusagen dieses Jahr die zentrale Open Data Day statt.
Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass es ein europäischer, sogar ein europaweites Datum ist, dieser 4. Ja. März, der Sonnabend, ne, als so quasi Tag der Community oder des Umgangs mit offenen Daten. Und wir haben uns da gemeinsam eben mit den offenen Daten Jena einfach daran gehängt. Wir hatten vor 2 Jahren mal, damals im Kombinat Süd, hatten wir schon mal so eine Diskussion zu, wie geht denn das alles, was könnten wir so an Daten zur Verfügung stellen? Und da haben wir damals mit Arim Friedland und Co. schon mal diskutiert. Und als jetzt dieses Thema Jenaton oder Hackathon aufkam und wir nach einem Datum gesucht haben, da bot sich das dann plötzlich an. Und das ist sozusagen 14 Tage oder 10 Tage vor Abgabe der Wettbewerbsunterlagen und sozusagen in ganz zeitlicher Nähe oder sozusagen inkludiert eigentlich mit dem Open Data Day oder Open Data Day und dadurch passte das wunderbar.
Genau, also für alle Interessierten, es ist im IT-Paradies Jena, findet das statt. In der Melzerstraße ist, glaube ich, die Adresse, also dort am Felsenkeller, das neu gebaute Hochhaus.
Also höher gelegene Haus.
Ja, es ist schon ein Hochhaus.
Also ein Hochhaus auf der Höhe.
Genau, und für die älteren Hörer, da haben wir mal die Brauerei stand. In Jena noch richtig, also aus einer Papiermühle auch noch in einer großen Brauerei Bier gebraut wurde, die stand dort, wo jetzt das IT-Paradies sich befindet, genau.
Genau. Ja, und da ist es, soweit ich das auch verstanden habe, für alle offen. Also man muss kein Programmierer sein, man muss irgendwie irgendwas machen, sondern also interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, einfach dann teilzunehmen und dort ihre Ideen einzubringen.
Ja, also wir sind da auch offen und ich meine, ich bin jetzt auch kein Programmierer mehr. Es ist so lange her, dass man sich kaum noch an die Programmiersprachen erinnert. Also,
aber es ist doch wie Fahrradfahren, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Und wir haben natürlich auch das Interesse, einfach auch nochmal dazu ins Gespräch zu kommen. Also was sind offene Daten, wie geht man damit um, wie kann man als, ich sag jetzt mal, Nicht-Programmierer eventuell trotzdem damit irgendwas anstellen. Und die Frage ist ja immer, diskutieren wir nebenbei bemerkt auch so unter uns relativ viel oder auch jetzt so in Communities, ne? Wie roh müssen Daten oder sollen Daten sein? Ne? Was passiert, wenn man Daten visualisiert? Ne? Natürlich wollen Menschen sozusagen Auswertungen und Visualisierungen haben, ne? Aber es ist eben halt auch immer, hat auch immer einen Hauch von Vereinfachung oder auch schon Interpretation zum Teil. Ne? Und insofern, schon aus dieser rein systemischen Sicht gibt es für beides erstmal eine Berechtigung zu sagen, wir stellen Auswertungen zur Verfügung. Wir haben also jetzt mit unseren Statistikern ein schönes Teilportal gemacht, in dem man sich so unseren, sagen wir mal, so Stadtdaten eben auch in Diagrammen und auf die Karte projiziert eben sehr schön ansehen kann. Und aber beispielsweise diese Rohdaten wollen wir eben genauso mit dem Open Data Portal zur Verfügung stellen, sodass man eben auch bessere historische Auswertungen zum Beispiel noch machen kann. Ne? Und einfach auch nach anderen Kriterien Daten konsolidieren kann. Oder eben gibt ja auch Daten im Open Data Portal, die sehr wohl auch so teilkommerziell oder eben auch für verschiedene Anwendungsfelder verwendet werden können.
Ja, also das Open Data Portal ist aber auch ist öffentlich, oder? Das gibt es jetzt schon.
Genau, also wir haben, also da muss ich vielleicht mal ganz kurz noch einen Satz und ein bisschen weiter ausholen. Mein Auftrag, als ich 2013 in der Stadt begonnen habe, war ja, schreib mal eine IT-Strategie. Ja. Und das habe ich dann gemacht, zusammen mit meinen Kollegen natürlich. Und da rausgekommen ist und diesem September 2014 dann, so lange hat es immerhin gedauert, bis sie geschrieben war und auch durch die Gremien durch war, ist im September 2014 ein Papier verabschiedet worden. Das nannte sich Entwicklung der Informationstechnologie 2015 bis 2025 der Stadt Jena. Und darin sind insgesamt 16 Leitlinien drin verankert. Und eine dieser Leitlinien sagte auch damals schon, alles was nicht Datenschutz gefährlich ist oder eben irgendwelchen anderen kommerziellen Interessen zuwiderläuft, wird in einem Open-Data-Portal der Stadt veröffentlicht. Okay. Ja, war schön. Nicht ganz diskussionslos, dieser Punkt, ne, weil der natürlich auch durchaus auch Befürchtungen impliziert. Und insofern war das auch also eine auch schon ein Vorhaben, was schon länger auf der Agenda stand. Und in diesem Jahr oder im letzten Jahr bot sich dann eben die Chance zu sagen, so, und jetzt können wir eben wirklich mal rangehen und dieses Portal aufbauen und umsetzen.
Genau. Tja. Und damit haben wir doch eigentlich einen relativ großen Kreis geschlagen zur diversen Digitalisierungsthemen in der Stadt Jena.
Genau.
Ich denke, wie wir schon gehört haben, man kann noch viel weiter besprechen.